unseren Herrn und Heiland preisen, erheben, glücklich sein im Herrn. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Heute haben wir ein gutes Thema. Eine feste Burg ist unser Gott. Wir haben zwar nicht Reformationstag, aber wir haben immer Reformation. Bei uns wird immer was reformiert. Bei uns verändert sich immer noch was. Und das ist, wir wollen Gott loben und preisen. Wenn Gott da ist, verändern sich die Dinge in unserem Leben. Halleluja. Lass uns aufstehen und wir wollen mit Gebet beginnen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Du hast gesagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bist du da. Und ich freue mich an deiner Gegenwart. Und ich will deine Gegenwart feiern. Wir wollen uns heute an Gottes Gegenwart freuen, erfreuen. Halleluja. Herr, segne alle, die da sind, segne, die nicht hier sein können, die auch immer verhindert sind, die sich unserer Fürbitte anbefohlen haben. Du bist bei all denen, die mit uns eng verbunden sind. Lob und Dank und Preis sei dir. Amen. Gib noch deinem Nachbar die Hand und schüttle ihn und drück ihn. Sei willkommen mit deiner Fülle, mit deiner Herrlichkeit, mit deinem Segen, mit deinem Sieg, mit deiner Kraft. Halleluja, Heiliger Geist, sei willkommen in unserer Mitte. Oh, wir freuen uns an deiner Gegenwart. Preise dich. Ist vielleicht jemand da, der heute Morgen Gott preisen möchte? Mit einem Gebet, mit einem Zeugnis, mit einer Erfahrung, wo Gott ihn geholfen hat, durchgetragen hat, mit einem Impuls. Vielleicht hat Gott dir was geschenkt heute Nacht oder gestern Abend oder wann das auch immer ist. Lass uns Gott preisen. Ich will dich preisen, Herr, dich groß machen. Mein Bruder?
Ja, die Symptome sagten dem Arzt dann Krankenhaustermin. Und ich war erbost darüber, kam nach Hause und habe gesagt, was lässt du dir auch immer alles andrehen? Und diese Zeit bis dahin, ich bin weiter gegangen laufen, alles war die Hölle. Es war ja mal Krebs vor 6 Jahren und jetzt ist er im Darm, jetzt ist er dort, sind die Symptome. Und dann habe ich ganz energisch geboten und habe gesagt, weiche. Und Jesus hat gesagt, schreit zu mir in der Not. Ich will euch erhören. Gut, den Termin da gemacht und liege dort wieder, wie das so ist. Und der Professor, der da kommt, schaut mich an und sagt, ich kenne Sie irgendwie. Ja, ich ihn auch. In den frühen Jahren meiner Schulzeit war der Mann am Schüler. Und vorher habe ich nur gesagt, unterschrieben, Kreuz gemacht, da nicht rumschnippeln, wenn ihr was findet. Sollen sie spüren, sollen sie da gucken und Resultat bringen und habe Kreuze 3-mal gemacht, nicht. Und dann habe ich gesagt, ich gebe ihnen freie Hand, denn sie sind gesendet, was sie da drin, sie können schnippeln, so viel sie wollen. Am Ende, ich weiß es nicht, Bärbel hat es mir dann erst nächsten Tag erzählt, weil ich es nicht mitgekriegt habe. Ich habe dann im Fahrstuhl schon Theater gemacht mit den Schwestern. Ja, und das, und ich muss jetzt nicht hier mehr. Sie sagt, du bist ein Verrückter. Ich weiß davon nichts. Aber der Arzt hat ihr die Diagnose gegeben im Krankenhaus. Der ganze Darm ist spiegelglatt und frisch und frei. Wenn wir den Symptomen wirklich den Tod ansagen und schreien mit dem Symptom zum Herrn, denn die Heilung ist auf Golgatha bereits geschehen. Die wartet nur auf uns von so einem Chefarzt, dass er uns sagt, ja, da ist nichts.
Amen. Dankeschön. Preis Gott. Noch jemand, der ein Zeugnis hat zur Ehre Gottes?
Ich möchte Gott danken. Mein rechtes Auge konnte nicht so richtig klar sehen. Und jetzt ist also die Hälfte schon besser, um 50 Dioptrien. Das war immer das schlechtere Auge, das rechte. Und ich habe jetzt schwächere Brillengläser.
Amen. Danke. Preis Gott. Gott hilft uns in unserer Schwachheit.
Ja, ich möchte euch mitteilen, was der Herr mir gezeigt hat. Das passt auch hier, so hier rein. Es geht um Heilung. Das ist hier das Facebook von Kenneth Hagen. Das ist sehr schön. Das kann man sehr weiterempfehlen. Das ist immer eine Bibelstelle. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Und da steht, einer der Gründe, warum der Heilige Geist in unserem Körper wohnt, ist, uns von den Krankheiten zu heilen, die ständig versuchen, uns anzugreifen. Heilung ist ein Teil von Gottes Plan, oder Bund für uns heute. Heilung ist ein Teil seiner Vorsorge für seine Kinder, seinen Leib auf der Erde. Wenn wir Gottes Plan der Heilung schon verstehen würden, wie wir es sollten, dann würden die Menschen einfach in dem Moment geheilt werden, wenn die Krankheiten versuchen, sie anzugreifen. Und da muss ich mich wirklich bedanken beim Herrn, das habe ich erlebt. Also jetzt nicht mit einer riesengroßen Krankheit, aber jetzt schon mehrfach. Zum Beispiel, ich jetzt niese jetzt 5-mal hintereinander und merke richtig, wie meine Nase, die Schleimhäute anschwellen und sage, nein, ich bin geheilt in Jesu Wunden und befehle meinem Immunsystem, dass es alles rausschmeißt und kurze Zeit später alles weg. Und wieder tief durchatmen. Also
Gott.
Nicht gefallen.
Ich will dich preisen. Ach, du willst auch noch Zeugnis geben. Du kommst von weit her und du freust dich immer, wenn du da sein darfst. Und jetzt darfst du ein Zeugnis geben.
Danke. Ja. Ich habe hier, hatte hier einen Tumor, und zwar einen bösartigen Basileum. Und da haben sie mich von Arzt geschickt, von Klinik zu Klinik und so weiter, und nach Zwickau und nach Chemnitz. Und dann habe ich gesagt, bevor ich gehe, möchte ich nach Jakobus 5 gesalbt werden, damit ich in Ruhe und in Frieden gehe. Und das andere noch Gott, was wusste ich ja nicht. Und dann komme ich dorthin, ja, es ist leider das. Und wir müssen sie wahrscheinlich mit der Nase was machen und ersetzen. Also die haben schon an künstliche Nase gedacht, es war ganz schlimm. Und dann hatten sie mir die Operation festgelegt, am Dienstag früh. Und dann kommt nochmal Visite und da kommt der Oberarzt und der Chefarzt rein. Und der Professor sogar und sagt zu seinen ganzen Leuten, ich muss die Frau mal vorstellen, hier ist das und das los. Und dann kommt er ins Bett rum und will den Leuten das alles zeigen. Und macht er so ein Gesicht und sagt, ist das an der Seite? Und ich sage, ja, das sieht doch ganz anders aus. Die Farbe hat es verloren und ganz klein. Und dann haben sie nur einen Schnitt gemacht zur Kontrolle und es war weg. Preis den Herrn.
Kein Tumor.
Preis den Herrn.
Halleluja, ich will Gott preisen. Wir singen noch einen Chorus und preisen den Herrn. Halleluja. Gott ist ein guter Gott. Ihr Geist, ich preise, Vater, dass du da bist. Jesus, ich preise dich, dass du uns begegnest, gerade jetzt auch durch dein Wort und durch die Verkündigung. Ich preise dich. Halleluja. Wir wollen unser Opfer aufnehmen heute Morgen und Gott preisen mit unseren Gaben. Gott hat dich gesegnet und lass den Segen einfach zurückfließen. Wenn du Gott preist mit deinen Gaben, gib Gott dir noch seine Gaben. Wir machen nur einen Tausch hier. Wir sind so im Tauschhandel immer noch, wie in der alten Steinzeit. Wir tauschen. Wir geben unsere lumpigen Groschen, Münzen, Scheine, was es auch immer ist. Und der Herr gibt uns seine Herrlichkeit, gibt uns seinen Segen. Kaufen können wir sowieso nicht, aber wir tauschen. Und der Herr ist beim Tauschen jetzt. Heute Morgen will Gott, dass du eintauschst. Schwachheit in Stärke, Mutlosigkeit in Kühnheit. Dass du heute Morgen eintauschst. Traurigkeit in Freude. Komm nach vorne und preise Gott und sag, Herr, ich danke dir, dass ich jetzt tauschen darf. Ich bring dir meine alten Lumpen und ich gebe, und du gibst mir Festkleider, Festgewänder. Du machst mich schön, du schmückst mich. Halleluja, preise Gott für diesen Tauschhandel. Heute Morgen, meine Schwester ist da und empfängt den Tausch. So, Gott möge segnen. Wir bringen die Gaben nach vorne und der Herr segne alle Geber. Nehmen Platz. Wir möchten von Gott alles erwarten. Mein Thema ist heute Morgen, unser Gott ist eine starke Festung, eine starke Burg, eine Zufluchtsstätte für alle Ewigkeit. Kinder dürfen jetzt in die Kinderstunde gehen, Gott möge die Kinder segnen. Bevor ich auf dieses Thema eingehe und euch ermutige, Gott zu vertrauen, möchte ich noch hinweisen auf ein paar Veranstaltungen diese Woche. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag werden Stentons hier sein. Mit einem ganzen Team, einem internationalen Team, und ihr Dienst wird Befreiung sein und Seelsorge hier. Ich möchte euch also einladen zu diesen Veranstaltungen, und zwar nicht um 19 Uhr, wie wir bei uns gewöhnlich üblich hier haben, 19 Uhr. Wir haben also zwei Zeiten, bei uns fangen die Gottesdienste immer 10 Uhr Sonntagmorgens und abends, weil wir Abendgottesdienste haben, immer 19 Uhr. Hier eine Ausnahme bei Stentons, wir fangen schon um 18.30 Uhr, also eine halbe Stunde früher. Wir werden singen, Gott loben und preisen, und dann wird das Thema sein, also Befreiung. Befreiung ist ein ganz wichtiges Thema. Viele Menschen, die bekehren sich und schleppen noch so viel mit.
vom alten Leben, vom okkulten, von der okkulten Vergangenheit. Und die Welt ist so verseucht mit okkultem Zeugs, mit Hokuspokus. Und die Menschen sind belastet und die brauchen Befreiung. Und Stentons haben eine Sendung, einen Auftrag und jeder hat eine, so seine Spezialität. Es gibt immer Experten auf verschiedene Gebiete. Und Stentons haben so eine Spezialität, das ist aufzureißen. Die können nicht alles. Und es ist Gott sei Dank, dass niemand alles kann. Wir brauchen Hilfe immer der anderen, Ergänzung von anderen. Und so, ich freue mich, dass Stentons kommen und dass sie uns hier dienen. Ich möchte euch sagen, dass es wird ein bisschen anders sein, wie du bisher kennst. Da wird man nicht ganz still und sanft und friedlich sitzen und schlafen. Da wird Hören und Sehen vergehen vielleicht. Und vielleicht Schlafen auch noch vergehen. Dass du sagst, also, wo bin ich hingeraten? Denn sie wirken in Vollmacht. Denn wenn Stentons nachher betet, und ich liebe Stentons, weil er demütiger Mensch ist, bevor er anfängt zu dienen, kniet er sich hin und sagt, Herr, ich kann gar nichts. Es geht gar nicht mehr um Titel und was weiß ich alles. Er will sich kein Pastor nennen, er will sich kein nichts mehr nennen. Er will nur einfach Diener Gottes sein und einfach dienen. Und er dient auch. Er dient in aller Demut und er überlässt Gott, was dabei rauskommt und was dabei passiert. So, ich kenne Stentons jetzt eine ganze Weile und ich weiß, er meint es ehrlich. Und ist ein ganz lieber Bruder in Christus und wird sehr angefeindet. Der Teufel will nicht, dass seine Werke zerstört werden. Er achtet darauf und hütet darauf. Und dass Leute wie Stentons ja nicht nach Berlin kommen. Was glaubst du, was wir alles so, was ich zu hören bekomme, wie kannst du ihn einladen? Und so weiter. Ich lade ein, ich freue mich, dass er Menschen dient. Irgendwo muss den Menschen gedient werden. In toten Kirchen wird Gott nicht gedient. Da kommen sie, hören sich da was an und dann gehen sie wieder nach Hause. Es war eine gute Zeit, aber es ist nichts passiert. Gott will, dass was passiert, auch in unserem Leben hier, auch in unserem Gottesdienst. Und es wird was passiert. Wer Angst hat, dass was passiert, der soll lieber zu Hause bleiben. Bleib lieber zu Hause, du verpasst nicht, dann passiert bei dir zu Hause nichts. Also wenn du Angst hast, es könnte hier was passieren. Und weißt du, was ich gemerkt und was ich entdeckt habe? Bei den Frommen sieht es am schlimmsten aus. Je frömmer die Menschen sind, desto unheiliger sind sie. Dann will man Gott und man vermischt alles. Man vermischt alles. Und deshalb, es wird eine Zeit der Entscheidung sein und wo die Geister sich scheiden. Weißt du, wo du vielleicht sogar Menschen siehst, dass das, so habe ich die noch nie gesehen. So habe ich die noch nie gesehen. Ich denke nur an einen Mann hier, ich nenne keinen Namen, aber der kam eine ganze Weile, war so fromm und so religiös. Und dann, als der Heilige Geist wirkte, da hat er seine wahre Fratze gezeigt. Und weißt du, das ganze Gesicht, du hast gedacht, Mensch, du bist dem Teufel begegnet gerade jetzt. Und es ist erschreckend, was dabei rauskommt aus dem Fleisch, was da drin noch sitzt. Aber sowas ist wichtig, dass sowas mal aufgerissen wird und dass du sagst, da muss ich daran arbeiten jetzt noch. Und das bin ich. Das ist nicht irgendjemand, das bin ich. Der Teufel bin ich. Dieser Belzebub. Und Gott zeigt. Und weißt du, es gibt so viele Schläfer in unserem Leben. Die müssen geweckt werden, diese Terroristen, die Banditen, die unser Leben irgendwo dann abhalten. Und du fragst dich, warum komme ich nicht durch? Und ich kann dir sagen schon, warum du nicht durchkommst. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Gewalt und Mächten. Okay, das ist ein Termin, dann am Freitag geht es wieder weiter. Mache ich dann wieder die Fortsetzung, wie überwindet man das Böse? Denn es ist ja so, ich reiß, die Brüder, die da kommen, die reißen auf und ich muss die Klempnerarbeit machen. Nachher zusammenkitten, ausbiegen, was verbeult wurde. Dann kommende Woche das Thema, am Freitag wird sein, wie überwindet man das Böse. Am Samstag wird das Thema sein, was uns die Angst nimmt. Und dann am Sonntag, kommenden Sonntag, höre die gute Nachricht. Ihr habt eine gute Nachricht. Eine andere, ein bisschen schlechte Nachricht, aber trotzdem auch eine gute Nachricht. Billy Smith, er kommt nicht am Samstag, den 1. November, sondern am Sonntag, den 2. November abends. Da ist etwas dazwischen gekommen, terminlich. Also er kann nicht am Samstag kommen, aber ich predige am Samstag. Ich kann genauso Leute heilen im Namen Jesu wie Billy Smith. Das ist kein Kunststück. Wer da glaubt, der Glaube kommt aus der Predigt und so weiter. Und das Wort Gottes ist für alle gleich, funktioniert bei allen gleich. Und deshalb, wir werden dann, ich sage, Billy, ist kein Problem. Du kommst halt einen Tag später. Und du bist dann einen Tag später da und wirst uns dienen. Und es ist, wir sind Brüder, wir sind alles Diener Gottes. Wir machen nur die Arbeit, die Gott schon vorgearbeitet hat. Und ich denke, das ist gar nicht so schlecht. Okay, mein Thema heute Morgen, Gott ist eine starke Festung, eine feste Burg für uns. Martin Luther schrieb ja dieses schöne Lied, 1529, und komponierte als das Lied der Protestanten. weißt du, gegen die ganze Rom und alles, was da war, eine feste Burg ist unser Gott. Es wäre schön, wenn diese feste Burg heute noch wäre. Aber die ist inzwischen eingefallen und vermodert. Und ich war mit meinem Sohn in Schottland und wir haben einfach, wir sind durch die Burgen, meistens so in den Burghöfen übernachtet. Ruinen natürlich. Und in den Burghöfen, also die ganzen Festungen, wo sind die? Wo sind heute noch die ganzen Festungen? Haben die Menschen immer noch Gott als eine feste Burg? So wie die Burgen draußen verkommen, so verkommen die geistigen Burgen ebenfalls. Nur noch Ruinen. Nur noch ein paar Mauern stehen, da irgendwo so im Hof. Gott will weiter eine feste Burg sein und an der wollen wir heute Morgen arbeiten. Psalm 61, Vers 4, ich werde heute eine ganze Menge Bibeln lesen, werde mich bei den Psalmen rumtümmeln. Und ich mag die Psalmen, ich habe die Psalmen lieb gewonnen. So jetzt, als ich dieses Thema vorbereitet, David hat es gewusst, so ein Fort, so eine Festung, so ein Zufluchtsort. Weißt du, heutzutage, wenn du von Burg sprichst, kannst du mit der Burg nichts anfangen. Weißt du, das ist so ein Panzer, Gott ist ein starker Panzer, den kannst du nicht in die Luft jagen. Eine feste Burg ist unser Gott. Ich werde noch darauf zu sprechen kommen. Da heißt es, denn bei dir finde ich Zuflucht. Du bist eine Burg, in der ich vor meinen Feinden geborgen bin. Du bist mir eine feste Burg, eine Festung. Und eine Festung braucht man in Friedenszeiten nicht. Man braucht, wenn man Kampf hat, wenn man mit feindlichen Mächten konfrontiert wird, wenn man belagert wird, wenn man angegriffen wird und so weiter. Wenn es gut geht, brauchst du eine Festung nicht. Da kannst du sparen. Das ist Flachland besser. Aber man braucht eine Festung, wenn man angegriffen wird. Und sag mir nicht, dass du heute nicht angegriffen wirst. Wir sind so viel Schwierigkeiten konfrontiert. Da bricht das Auto, dann brichst du das Bein, dann bricht sich jemand anders was anderes wieder. Und es passiert ständig, wir stehen nur noch Brüchen, wir sehen nur noch Brüche. Aber Gott sagt, ich will dir helfen. Psalm 62, wir gehen weiter. Da heißt es, er allein ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg. In dir, in der mir nichts geschehen kann. Also eine feste Burg, in der mir nichts geschehen kann. Du musst es verstehen. Und manchmal fragt man sich, warum passiert Gottes Kindern so vieles. Aber ich werde es nachher erklären, bleib noch dran. Er allein ist mein Fels und meine Hilfe und meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Weiter Psalm 18, da heißt es, der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist meine Zuflucht. Mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heils und meine Festung. Psalm 18, 3. Gott ist mein Fels. Also ich habe mal, als ich in Portugal war, habe mich Auszeit genommen, mal einen ganzen Tag, habe gesagt, Frau, ich will dich nicht sehen, ich will euch alle nicht sehen, niemand dort von der ganzen Mannschaft, die dort waren. Ich bin an die Atlantikküste gegangen, einen Felsen rausgesucht und den schönsten Platz rausgesucht, wo die Wellen so richtig ranpatschen. Die Wellen fahren hoch und mich hat es nicht erwischt. Und das war so schön, diese riesigen Atlantikwellen, die von weit her kommen, die schlagen so gegen diesen Felsen. Und das war so ein Ort, da war ich fast einen halben Tag, ich habe fast Sonnenbrand dort unten gekriegt. Weißt du, so diese Wellen, die patchen. Du hörst das Rauschen des Meeres, das Toben des Meeres. Und du weißt, mir wird nichts passieren. Ich bin auf einem Felsen. Nicht auf einer Sandbank, auf einem Felsen bin ich. Und diese Wellen schlagen. Und dieses Erlebnis, geborgen zu sein, mittendrin, in Stürmen, in diesen mächtigen Wellen. Du musst diese mächtigen Wellen mal gesehen haben. Da vergeht die Hören und Sehen. Aber gerade das, ich wollte diese Provokation. Ich wollte erleben, diese Geborgenheit mitten im Sturm. Mitten in diesen Wellen. Es war kein großer Sturm, aber es war doch Wind, eine Brise, schon eine Brise. Diese riesigen Wellen bringt es in die Bewegung. Herr, ich suche bei dir meine Zuflucht und meinen Schutz und da bin ich sicher. Psalm 25, Vers 16, nur ein Teil. Wende dich zu mir, wende dich zu mir. Das ist, wie wir Schutz finden. Gott, wende dich zu mir. Du brauchst Zuwendung heute. Halleluja, du brauchst Zuwendung. Vers 17, Psalm 25, mein Herz wird immer mehr von Angst gequält. Befreie mich von jedem Druck. Meine Seele, mein Herz, mein Geist, mein Gemüt wird immer mehr von Angst bedrückt, gequält. Und die Finanzsorge, die Arbeitsplatzsorge, Familiensorge, Gesundheitssorge, alle diese Ängste, wir werden so bedrückt und gequält. Befreie mich von jedem Druck. Du sitzt da und die Wellen, bang, knallt es wieder und dann, ja, du bekommst vielleicht nur ein paar Tropfen ab. Aber das ist gut, das tut dir gut und das trocknet man wieder in der Sonne. Die Worte Davids hier aus Psalm 25, die enden plötzlich mit einer dringenden Bitte. Erlöse, erlöse mich, befreie mich von jedem Druck. Erlöse mich, Vers 22, erlöse Israel aus all seinen Nöten. Hör zu, erlöse Israel, und da meine ich jetzt das Volk Israel, die Juden, letzte 3000 Jahre. Erlöse Israel aus allen ihren Nöten. Oder man könnte es auch anders übersetzen, aus all seinen Nöten, aus all seinen Bedrängnissen. Erlöse, das ist ein Gebet. Wir dürfen zu Gott fliehen und können bitten, Herr, erlöse. Und wir beten als Christen schon seit 2000 Jahren, erlöse uns von dem Übel oder von dem Bösen. Das ist auch genau das Gleiche. Erlöse Israel aus all deinen Nöten. Oder buchstäblich würde es heißen, erlöse es aus all seiner Enge, aus all seiner Bedrückung, aus der Enge, erlöse. Und was wir auch heute Morgen brauchen, das haben wir auch in diesem Zeugnis gehört, wir brauchen die Erlösung aus der engen Sichtweite unseres Glaubens. Wir sehen immer nur das Problem. Wir fixieren uns nur auf das Problem. Wir schauen nur auf die Krankheit, auf die Mangel, auf die Anfechtung, auf die Gefahr, auf das, was noch kommen könnte. Und wir sind so fixiert, wir können gar nicht mehr anders. Genauso die Nachrichten. Ich will gescheite Nachrichten mal hören, aber du hörst nur noch Finanzkrise. Alles ist im Fall. Alles ist im Fall. Verstehst? Man konzentriert sich auf das Problem. Ist gut, dass man sich auf das Problem konzentriert, aber du engst deine Sichtweite ein. Du hörst nichts mehr, du siehst nichts mehr, nur noch das Problem. Und Gott sagt, ich will deine Festung sein, deine Zuflucht sein und erlöse. Kinder Gottes brauchen Erlösung aus der Enge, aus der engen Sichtweite, aus dem begrenzten Horizont, aus der Kleinkariertheit. Kinder Gottes brauchen Erlösung aus dem Pessimismus. Also nein, jetzt geht alles bergab, alles fällt. Nein, wir fallen nicht, wir stehen auf. Wir werden auferstehen, denn die Botschaft des Evangeliums und die Botschaft des Glaubens ist Auferstehung. Wir fallen nicht, sondern wir stehen auf. Wir bleiben nicht im Grab, wir stehen auf. Also wir sollen diesen Fallglauben aufgeben. Das ist ein Fall für den Teufel. Aber unser Glaube ist Auferstehung. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Erlöse uns aus dem Einfluss des Bösen, aus dem ganzen Dilemma und so weiter. Wir sollen einfach diese Weite mal erblicken. Herr, erlöse uns aus der engen Sichtweite. Wir wollen uns heute wie eine Biene Blütenstaub sammeln. Und das ist, der Herr ist gut. Halleluja. Der Herr ist gut. Einige Psalmworte uns anschauen. Gott ist eine Festung. Also das kann man Gott so umschreiben. Das ist ein neuer Begriff vielleicht für dich jetzt, für Gott. Eine feste Burg. Und sein Wort und die Gotteserkenntnisse, süßer als Honig, Psalm 19, Vers 11. Oder als Honigwaben sogar. Ich weiß nicht, ob du schon Honigwaben gegessen hast, aber ich habe gerne gegessen und gerne so ausgekaut. Und so weiter. Und sein Wort wirkt wie Honig in unserem Mund. Und ich möchte, dass du, wenn du nach Hause gehst und sagst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, der Herr ist eine Festung. Und ich kann mich auf den Herrn verlassen und ich habe Zuflucht bei Gott gefunden. Zuflucht bei Gott. Lass uns hier ein paar Gedanken uns machen. Psalm 16, wenn du willst, kannst aufschlagen. Das ist eine gewaltige Erfahrung, die Nähe Gottes. Da betet David und beginnt Psalm 1 und sagt, Herr, bewahre, bewache, beschütze mich, Gott. Bewahre, beschütze oder, ja, bewache mich. Und ich vertraue dir, sagt er dann weiter. Bewahre mich, weil ich in dir Zuflucht genommen habe. Ich habe in dir Zuflucht genommen. Du hast dich entschieden, mit Gott zu gehen. Und hast du die beste Wahl getroffen deines Lebens. Bewahre mich jetzt, Herr. In dir habe ich Zuflucht genommen. In Gott selbst habe ich Zuflucht genommen. Nicht irgendwo, sondern in Gott selbst. Und dann sagt der Beter weiter, sorge weiterhin für mich, oh Gott. Denn das ist die Beziehung, die wir schon haben. Also wenn ich die moderne Übersetzung nehme. In der Vergangenheit habe ich bei dir Zuflucht gesucht. Ein Gefühl, beschützt zu sein, in Sicherheit zu sein. Und jetzt kann ich dich bitten im Vertrauen, dass du meine Bitte erfüllen kannst und wirst. Denn so stehen die Dinge zwischen uns. Also Herr, ich lasse mich in deine Arme fallen. Und du kannst heute Morgen nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Und David ist mit seinem Gott sehr vertraut, sehr intim. Und du brauchst diese intime Beziehung zu deinem Gott im Himmel, zu deinem Vater im Himmel. Dieses Gefühl der Verbundenheit. Ich bin mit Gott verbunden. Und mich kann und darf nichts von seiner Liebe scheiden. Und David sagt nicht, und das passt auf, was er hier im Kapitel 16, Psalm 16 sagt. Er sagt, nicht bewahre mich, Gott, weil ich in dir Zuflucht gefunden habe. Nein, sondern er sagt, bitte bewahre mich, weil ich in dir Zuflucht gesucht habe. Ich habe nur gesucht, ich habe noch nicht gefunden. Aber ich habe nur gesucht, Gott, dich zu finden, dich zu erleben. Und er sagt sogar, bewahre mich, weil ich in dir Zuflucht suche. Also du musst gar nicht weiter, du musst nur anfangen, Herr, ich suche dich, Herr, wo finde ich meine Ruhe, wo finde ich meinen Schutz, wo finde ich meine Sicherheit, ich suche dich. So wie, als wenn du eine Karte, den Weg auf deiner Karte suchst, ich suche. Und schon das bringt dich in Sicherheit, wenn du anfängst, Gott zu suchen. Da musst du ihn noch gar nicht gefunden haben. Die meisten Leute denken, ich muss etwas Großes erleben. Nein, schon allein die Suche nach Gott ist die Lösung deines Problems. Sich mit Gott zu beschäftigen, das ist, was dir Antwort bringt. David sucht einfach die Nähe Gottes. Und er weiß, hier bin ich sicher. Hier unterstehe ich einer größeren Macht und Kraft und Stärke. Hier wird mein Leben einen anderen Ausgang haben. Ich suche deine Nähe. Weißt du, ich suche, wo ist Gott? Wo ist Gott? Wo ist Gott? Und du solltest Gott suchen. Nicht in jeder Kirche ist Gott. Nicht in jeder Religion ist Gott. Und nicht bei jedem Menschen ist Gott. Du musst suchen, wo finde ich Gott jetzt? Wer hat ihn? Und wo ist er? David sagt dann, Kapitel 16, Vers 1 im Psalm, ich vertraue dir, dann im Vers 8, ich habe den Ewigen immer vor mir gestellt. Ich habe den Ewigen immer vor mir gestellt. Hast du den Ewigen auch immer vor dir? Das ist die Vorstellung. So, ich habe was vorgestellt. Dann siehst du nicht mehr mich, sondern da siehst du Gott. Ich habe den Herrn, den Ewigen, vor mir gestellt. Steht der Ewige immer vor dir? Geht der Ewige vor dir? Was sehen die Menschen? Was sehen deine Feinde? Was sehen deine Probleme? Hast du ihn vor dir gestellt? Ich habe den Ewigen immer vor mir gestellt. Er ist mir nahe. Und das ist mir immer bewusst, könnte ich übersetzen. Er ist mir immer nahe und das ist mir immer bewusst. Was du brauchst ein Bewusstsein, dass Gott immer bei mir ist. Nicht, ach, am Sonntag ist er bei mir, aber am Montag, wer weiß es. Vielleicht am Dienstag wird er wieder zu mir kommen. Und am Donnerstag wird er bestimmt auch da sein, weil es da draußen kracht. Und am Freitag, ja, wir hoffen, dass er da ist. Und so, nein, ich darf eines wissen, er ist immer bei mir. Und zwar nach der Aussage der Heiligen Schrift, ich bin bei euch. Alle Tage, bis in alle Ewigkeit. In der zweiten Hälfte des Verses 8 sagt er, er steht mir zur Seite, darum fühle ich mich sicher. Das, was du dir vorstellst, das fühlst du auch. Wenn du dir den Herrn nicht vorstellst, wenn du dir vorstellen kannst, dieser große, mächtige Riese, der steht vor mir, ich muss ihm nur nachfolgen. Du erschreckst den Teufel, wenn du dir Gott vorstellst. Der Teufel kann nicht mehr schlafen, wenn du dir Gott vorstellst. Der hat keine Ruhe mehr. Der rast und rennt, wenn du dir Gott vorstellst. Er steht mir zur Seite, darum fühle ich mich sicher. Du musst nur einen starken Bodyguard bei dir haben. Und da passiert nichts. Vers 9, ich weiß, mich beschützt und geborgen, darum bin ich voll Freude und Dank. Ich weiß. Also wenn du dir vorstellst, bekommst du diese innere Gewissheit. Oder anders übersetzt, weil Gott mir zu Rechten ist, werde ich mich nicht bewegen, werde ich mich nicht erschüttern lassen, werde ich mich nicht erschrecken lassen. Ein Ausdruck für Sicherheit und Gewissheit. Weil Gott mir zu Rechten steht, er steht zu deiner Rechten. Das ist immer eine gute Sache. Er steht zu deiner Rechten. An deiner Seite, er ist ganz deinem Herzen nahe. Und mich kann nichts erschüttern. Wenn Gott mir zur Seite steht, kann ich nicht verwundet werden. Er ist mein Schild und Schirm. Da stellt sich Gott immer vor dir. Nicht nur, dass du ihn vorstellst, sondern Gott sagt, ich lass mich ran. Ich will vor dir gehen. Ich mache die Tür dir auf. Ich gehe jetzt zum Arzt. Ich gehe jetzt zum Rechtsanwalt. Ich gehe jetzt zum Gericht. Ich gehe jetzt zu dieser schwierigen Entscheidungsstunde. Ich gehe jetzt voran und ich mache die Türen auf. Lass mich mal ran. Nicht nur, dass du Gott vorstellst, sondern lass Gott auch was tun. Wir sind von Gott umschlossen, so wie die Erde von der Ozonschicht umschlossen ist, so wie die der Fötus vom Mutterleib umschlossen ist, so darfst du dich von Gott von allen Seiten umgeben fühlen. Von allen Seiten umgibst du mich. Das ist, Gott ist unsere Festung. So wie die Erde im Kosmos gehalten wird, und Gott hat die Erde im Nichts aufgehängt, steht beim Hiob. So wie die Erde im Nichts gehalten wird, so wirst du, arme Seele, im Nichts gehalten. Du musst vorstellen, du ziehst deine Kreise. Du ziehst dein Leben. du bist ihm nichts aufgehängt. Und wenn du ganz ehrlich bist und dein Leben ganz ehrlich anschaust und nüchtern anschaust und dir keine frommen Spinnereien in deinem Leben reinlässt, dann weißt du, ich lebe aus dem Nichts. Ich werde getragen von nichts. Nichts. Aber guck mal, dieser gesamte Kosmos besteht aus luftleeren Raum, aus dem Nichts, und es wird so wunderbar gelenkt, gesteuert, die ganzen Galaxien und Sterne und Planeten und Systeme und so weiter. Ich werde getragen von diesem, von dieser unsichtbaren Kraft, und diese Hand, die das Universum hält, hält dein und mein Leben. Diese Hand, die das Universum hält, hält dein und mein Leben. Auch wenn es mal kosmische Störungen dazwischen gibt und manchmal auf der Erde sogar mächtige Stürme toben, ist kein Problem. Du bist in Gott geborgen. Psalm 16, Vers 10. Du wirst meine Seele nicht im Scheuel in der Unterwelt verlassen. Du wirst also im Todesreich meine Seele nicht verlassen. Du wirst deinem Gerechten nicht die Erfahrung geben, das dunkle Loch sehen zu müssen. Weißt du, wir wissen ja, wenn Leute sterben, gehen so ein Tunnel durch. Du wirst das Loch nicht sehen lassen. Warum? Wir gehen von hier nach drüben. Wir wandern gleich aus, wir kommen gleich in den Himmel. Wir werden da nicht irgendwo hingehen, sondern, weißt du, deshalb hat mir Don Piper so gut gefallen, da ist er gleich im Himmel gewesen, hat die Hölle sich erspart. Und wenn du als Kind Gottes in die Ewigkeit gehst, ersparst du die Hölle, die ganzen Höllenqualen, alles, was du alles, also was sie verloren machen, dich interessiert die Hölle nicht. Uns interessiert der Himmel. Amen. Und deshalb, wir sollten uns viel mehr für den Himmel interessieren, wie für alles andere. Nicht für die Dämonen und nicht für die Hölle und nicht für die Unterwelt und sonst was. Jesus sagt, ich bin auch Herr über die Unterwelt. Selbst wenn das wäre, das der Fall sein könnte, es könnte ja der Fall sein. Aber mir ist gegeben alle Gewalt. Jesus ist der starke Fels in der Brandung, so ein starker Anker in den Stürmen. Du hast alles, was du brauchst. Brauchst du mehr, um ein glückliches, gesegnetes, gesichertes Leben zu führen? Der Heilige Geist noch obendrauf. Das ist so die Schlagsahne, die Zugabe, das Feuer vom Himmel, das, diese Feuerzunge, die sich auf jeden setzt. Der Heilige Geist ist dein Tröster. Du musst vorstellen, wenn sich so eine Feuerzunge auf dich setzt, dann musst du nur bei einem sitzen, die rennen alle. Weißt du, dann hast du etwas, und die Zungen saßen, diese Feuerzungen saßen auf einen jeden von ihnen, und sie wurden erfüllt, das ganze Haus von der Herrlichkeit Gottes. Weißt du, das ist, dieses göttliche Feuer ist ein anderes Feuer, wie beim Moses dort am Busch, es brennt und es verbrennt nicht. Aber es jagt Schrecken ein. Schrecken, die nicht würdig sind. Schrecken für die, die nicht in Gott wandeln. Schrecken für die, die nicht mit Gott verbunden sind. Aber wenn du mit Gott verbunden bist, hast du das ewige Feuer Gottes in dir. Und dann geht dieses Feuer, dieses Licht Gottes nicht in dir aus. Also sie brannten, der Tröster war über sie. Sie waren mit Gott verbunden. Der Heilige Geist ist so ein Beistand, der bei uns bleibt ewiglich. Also das, der Heilige Geist, ich spreche über die Gottheit. Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und das ist eine feste Burg. Gott ist eine feste Burg. Und ich will dir ausmalen, sodass du weißt, ich bin von allen Seiten wunderbar umgeben. Im größten Orkan, selbst wenn du noch so einsam bist, der Heilige Geist ist da. Und du hast diese Verbindung nach oben. Der Heilige Geist ist dieser Funkkontakt zum Himmel. Der Heilige Geist. Da, wo alle Kontakte brechen, wo alle Kontakte versagen, da sagt der Kontakt des Heiligen Geistes nicht. Der Heilige Geist erreicht Dinge, was du nicht erreichen kannst. Der Heilige Geist versteht Dinge, die du nicht verstehst. So, das ist der Heilige Geist. In der Bibel heißt es dann weiter, der Engel des Herrn steht mir bei. Der Heilige Geist bringt uns Engel, bringt uns Wohlgefühl und Wohlbefinden. In den größten Zweifeln ist der Heilige Geist bei uns. Selbst wenn du noch so verwundet bist und noch so viel Leid erfährst und erträgst, der Heilige Geist tröstet und sagt, Kind, verzage nicht, werd nicht mutlos, gib nicht auf, ich bin bei dir. Und du spürst, selbst wenn du von Jesus nicht spürst und vom Vater, dem Schöpfer Gott nicht spürst, aber du spürst den Heiligen Geist immer. Der ist bei mir alle Zeit, so wie wir gehört haben, auch von der Krankheit. Du musst nur sagen, Heiliger Geist, beschäftige dich mit diesen Dingen da. Du wirst gehalten vom Heiligen Geist, getragen, geführt, geschützt, geborgen, und du fühlst dich sicher im Heiligen Geist. Es ist so wichtig, dass du dich im Heiligen Geist sicher spürst. Wenn du nichts mehr kannst, bete im Geist. Weißt du, was das heißt? In Sprachen beten. Leg los und fang an, in Sprachen zu beten, dann hast du Kontakt mit dem ausländischen himmlischen Geheimdienst. Halleluja. die Christen das machen auch. Und haben gesagt, die spricht eine vernünftige Sprache. Und die redet mit einem ausländischen Geheimdienst, aber kein Mikrofon und nichts. Weißt du brauchst nicht. Der Heilige Geist ist das Mikrofon, das dich mit dem Himmel verbindet. Und du kannst Gott alles sagen, was du in Worten nicht sagen kannst, was du mit deiner Stimme nicht sagen kannst, was du mit deinen Gedanken und Gefühlen nicht sagen kannst, das kannst du im Heiligen Geist Gott sagen. Er kennt unsere Tiefen und vertritt uns am Thron des Vaters. So der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Schatten Gottes. Du lebst in diesem Schatten. Und er überschattet dich. Maria wurde überschattet vom Heiligen Geist. Du siehst, was dabei rausgekommen ist, Jesus. Nein, tatsächlich. Du musst überschattet werden vom Heiligen Geist. Dieser Schatten Gottes muss auf deinem Leben fallen. Und dann ist alle Zweifel überdeckt, alle Bedenken überdeckt. Wie mag das zugehen? Alle Erklärungen und Missverständnisse und so weiter. Das ist alles zugedeckt. Psalm 16, Vers 11. Du lässt mich den Pfad des Lebens kennen. Denn das ist, wie Gott uns führt. Weißt du, den Pfad des Lebens ist des Überlebens. Wie komme ich zu meiner Festung? Wie komme ich zu meinem Gott? Weißt du, der Weg zur Festung ist verschlungen, versteckt, verborgen, unauffindbar. Ist auch in Friedenszeiten angelegt. Dieser Weg zur Festung ist so verborgen, dass nur Eingeweihte Insider finden. Und heute Morgen, jeder, der Jesus Christus kennt, ist ein Insider. Jeder, der den Heiligen Geist hat, der ist ein Insider. Und der weiß es, die anderen wissen es nicht. Die anderen verstehen es nicht, den anderen kannst du auch nicht erklären, selbst wenn du es möchtest. Du lässt mich den Pfad des Lebens wissen, oder du wirst mich den Pfad des Lebens kennen lassen. Vom Hebräischen klingt es besser und es ist auch so. Du wirst mich den Pfad des Lebens kennen lassen, du zeigst mir den Weg zum Leben. Also in dem Moment, wenn du den Weg weißt, dann kann der Teufel dich in Haft nehmen, dich foltern und quälen und du wirst verraten. Aber wenn du unter der Leitung des Herrn stehst, du weißt nichts. Und erst in dem Moment, wo es brauchst, dass du es wissen solltest, dann erfährst du, das ist der nächste Schritt. Gott zeigt dir dann in dem Moment der Krise, des Problems, was ist der nächste Schritt. Du lässt mich den Weg des Lebens wissen. Und deshalb, Geschwister, wir müssen lernen, zuerst mal in Unwissenheit zu leben. Im Nichts hast du die Welt aufgehängt. Du weißt nicht, wie wird es morgen weitergehen? Du weißt nicht einmal, was in der nächsten Stunde passiert. Aber der Heilige Geist lässt dich wissen, wenn es drankommt. Es begab sich. Und plötzlich, das ist Lob und Dank die Richtung. Und du wirst nicht in den Abgrund stürzen. Und du wirst nicht versagen, weil der Heilige Geist dich immer den Pfad des Lebens im letzten Moment wissen lässt. Immer wenn du drankommst an diese Kreuzung, an die Ecke, dann lässt er dich wissen, wo es lang geht. In der Nähe Gottes bist du voll zufrieden, so wie ein Baby. Und so, wenn ich so meine Enkelkinder angucke, wenn irgendwas ist, das Erste, sie machen, wo ist die Mama? Und dann gucken sie, und wenn sie die Mama gesehen haben, sind sie wieder glücklich. Und genauso Kind Gottes. Weißt du, wir sind verzagt und erschrocken und verzweifelt. Und sobald du die Mama siehst, den Vater siehst, den Heiland siehst, den Heiligen Geist siehst und spürst, bist du wieder beruhigt. Gott ist eine starke Festung. Gott in uns, Christus in uns, der Heilige Geist in uns. Ein Stückchen weiter, Psalm 17. David betet, bewahre mich wie deinen Augapfel. 17, Vers 8. Bewahre mich wie deinen Augapfel. Verberge mich im Schatten deiner Flügel. Denk dir an so Glucke. Bewahre mich. Er bittet, Herr, umarme mich. Herr, halt mich fest. Schütz mich vor den Angreifern. Ich habe eine Geschichte gelesen, ist etwas älter. Da ist ein Stall abgebrannt. Und da war eine Henne, eine Glucke, und die Henne ist verbrannt, aber unter den Flügeln der Henne waren die Küklein, die haben alle überlebt. Die Mutter ist verbrannt, aber die Küklein, die haben es überlebt. Und so hat Jesus sein Leben für dich und mich geopfert, umarme mich in seine Hände und du überlebst. Und selbst der Heiland geht vor die Hunde. Er ist am Kreuz gestorben und ermordet worden. Und zwar, du hast nicht überlebt, aber die Küklein, du und ich, wir überleben es. Oder seine Fittichen. David sagt, die Verbrecher, Vers 9, kreisen mich ein, sie wollen mich vernichten. Genau so sieht es vielleicht in deinem Leben aus. Schütze mich vor diejenigen, die sich erheben gegen dich, die dir an den Kragen wollen, die dich vernichten wollen. Herr, sie kreisen mich ein, sie wollen mich vernichten. Bist du auch so verfolgt? Ich sage, ja, wir haben keine Verfolgung. Ich sage dir, das Schlimmste ist keine Verfolgung zu haben. Da haben wir die meisten Verfolgungen. Nicht zu wissen, wo der Verfolger sitzt, wo der herkommt. Weißt du, der Löwe, solange der Löwe brüllt, ist kein Problem. dann weißt du, dort sitzt er. Aber schlimm wird, wenn der Löwe sich nur anpirscht an dir ran und nichts tut. Und bevor der Löwe einen angreift oder irgendein wildes Tier dich angreift, da ist zuerst mal windstill, da hörst du gar nichts. Da, und so weiter. Und das ist das Gefährliche. Du stehst kurz vor dem Angriff. Und Geschwister, wenn es manchmal ganz ruhig um uns ist und der Löwe nicht brüllt, du lebst ganz gefährlich. Solange du noch weißt, da sind die Stasis, da ist Securitas, da sind die Nazis da, da sind die und jene, dann kannst du dich in Schutz nehmen und in Sicherheit bringen. Aber schlimm ist, wenn du nicht mehr weißt, wo sitzen die jetzt? Wo sind sie jetzt? Die Verbrecher, sie kreisen mich ein, sie umzingeln mich. Sie wollen mich vernichten. Und wenn du ganz ehrlich bist, und solltest ehrlich sein, überall stößt du auf Verbrecher. Überall stößt du auf böswillige Menschen. Sie sind überall hinter dir her. Die wollen dein Geld, die wollen deine Kraft, die wollen deine Freude, die wollen alles, was du hast. Da gibt es so viel auf dieser Welt, aber die wollen gerade das haben, was du hast. Erlebst du nicht so was Saures und Böses? Die wollen immer das haben, was du hast. Dein Mann, deine Frau, deine Kinder, die wollen immer das haben, was du hast. Und also die Verbrecher sind immer überall hier, da musst du gar nicht so weit streifen in die Ferne. Sie sitzen, und jetzt sage ich dir etwas, halte ich fest, sie sitzen mittendrin in dir, diese Verbrecher, diese Spitzbuben. Es sind deine Gedanken. Herr, sie umzingeln mich, sie sind schon mittendrin. Dieser trojanische Pferd ist schon abgeliefert. Der ist schon eingeschleust. Die sitzen mittendrin in mir. Die Ängste. Also was wird jetzt passieren? Wie geht es mit meinem Geld? Muss ich, Leute schreiben mir dauernd, wie viel Mehl muss ich mir kaufen, wie viel Öl muss ich mir kaufen und so weiter. Ich sage meistens, für 3 Tage reicht's. Die Israeliten haben auch nur für 3 Tage mitgenommen, da was verbraucht, und dann waren sie für den Rest von Gott abhängig. Die nächsten 40 Jahre. 3 Tage, wenn dein Proviant aufgebraucht ist, dann ist es vorbei, dann bist du nachher von der Gnade Gottes abhängig. Aber sie sitzen da, diese Ängste, Sorge, die Frustration, diese aggressiven Instinkte, die wir so in uns haben. Sie erheben sich und wollen unseren Geistesfrieden stören. Das sind diese gemeinen Hunde. Die sitzen schon bereits mittendrin und du merkst es gar nicht. Diese Verfolger, sie wollen Kontrolle über dein Leben übernehmen. Meine Feinde, weißt du, das sind nicht deren ihre Feinde und ihre Feinde von diesen und jenen, nein, meine Feinde. Weil deine Feinde, die sind bei dir drin. Nicht die anderen ihre Feinde, nicht die Feinde vom Johannes Matthäus, nein, deine Feinde. Deine Hausgenossen, deine eigenen Hausgenossen, die bei dir drin wohnen, nicht woanders, bei den anderen, nein, deine Hausgenossen, die werden die größten Feinde sein. Deine Hausgenossen wollen von dir nichts abnehmen. Deine Hausgenossen. Und denk nicht an andere Menschen, sondern denk nur an deine Gefühle, an deine Sorgen, deine Ängste, deine Gedanken, deinen Frust. Die wollen dir deinen Gottesfrieden stören. Meine Feinde. Vers 9, die mich umgeben, die, und eigentlich im Hebräischen, vom Hebräischen heißt, die in mir die Runde machen. Diese Feinde, die in mir die Runde machen, die immer wieder so mich umzingeln. Das, was vom Heiligen Geist ist, das wird umzingelt, die in mir die Runde machen. Und dann betet der Beter weiter, Herr, steh auf, stell dich gegen sie, zwing sie zu Boden, diese Schurken. Finde ich gut. Zwing sie zu Boden, sei unbarmherzig, befreie mich von ihnen, die so bei mir die Runde machen. Psalm 18, wir gehen ein bisschen weiter. David hat Zuflucht bei seinem Gott gefunden. Also er wächst immer mit der Gotteserfahrung. Diese Entdeckung, dieses Gefühl ist so stark. Wenn ich so Vers 18, Vers 3, Kapitel 18, Vers 3 lese, da lese ich hier, der Ewige ist meine Klippenflanke. Das ist so Bergvorsprung im Atlantik oder Pazifik oder wo auch immer. Der Herr, der Ewige ist meine Klippenflanke, meine Burg, mein Retter, mein Gott, mein Fels. Also er findet keine Worte mehr, um zu beschreiben, er nimmt alles, was er weiß, was immer so am sichersten ist. Ich finde Zuflucht in oder mit ihm, mein Schild, mein Horn der Rettung, mein hoher Turm, Herr, das bist du. David selbst steht mittendrin in so einem Epizentrum, da ist alles erschüttert und er sagt, ich finde Zuflucht bei dir oder in dir. Ich finde Sicherheit. Vollkommene Geborgenheit finde ich in dir, oh Gott. Ich bin von dir umgeben. Ich bin von dir getragen, oh Gott. Gott ist jetzt bei ihm, von allen Seiten umgibt er ihn. Kapitel 18, Vers 31, und es gilt für ihn und auch für dich und für alle, die Gott lieben. Das gilt für alle, die in Gefahren sind, und wir sind alle in Gefahren. Da nützt die ganze Versicherung nichts. Und da heißt es, 18,31, wer in Gefahr ist und zu ihm flieht, findet bei ihm immer einen sicheren Schutz. Herr, soll es Amen sagen. Nur er, unser Gott, ist ein schützender Fels. Wer in Gefahr ist, der flieht zu ihm. Ich werde nie vergessen, ich fahre ganz flott mit meinem Auto, was wir Burschen so immer sind. Wir haben noch Schwung und Pepp und alles und so weiter. Fahr und es war im Frühjahr und dann komme ich aus einer Lichtung raus und plötzlich ist Glatteis. Und das Auto, und dann auf der anderen Seite ist ein Abgrund. Und so weiter und das Auto schleudert. Ich kann nur sagen, Herr, und ich weiß nicht mehr, ob ich noch Herr, hilf gesagt habe, aber wahrscheinlich bin ich nicht mehr dazu gekommen, Herr, hilf zu sagen. Plötzlich sehe ich zwei weiße Hände und die greifen das Steuer und lenken und bringen mich wieder auf die Spur. Puh, ich war erleichtert. Herr, hilf. Und du musst nur Herr, hilf. Und schon erlebst du diese übernatürliche Hilfe, dieses übernatürliche Eingreifen. Petrus sagt, Herr, hilf. Und schon ist die Hand ausgestreckt und holt ihn aus der Patsche raus. Und er kann wieder mit dem Herrn auf den Wellen gehen, ein übernatürliches Leben führen. Herr, hilf. Wer in Gefahr ist, flieht zu ihm. Laufen kannst du sowieso nicht mehr, da kannst du nur noch rufen. Der flieht zu ihm. Das ist unsere Fluchtmöglichkeit, zu dem Herrn rufen. Psalm 25, Vers 2 und 3. Aber ich lese nur ein bisschen so, ich pick die Rosinen raus heute Morgen. Du brauchst Rosinen. Es gibt guten Kuchen nachher. Mein Gott, ich habe auf dich vertraut, sagt David. Mein Gott, ich habe auf dich vertraut. Damals, lass mich nicht beschämt sein, Herr. Du siehst also, damals, ich habe dir vertraut. Damals hat Gott dir geholfen. Damals ist er beigestanden, vor 6 Jahren. Heute geht es wieder weiter. Im 7. Jahr, das Jahr des Herrn. Lass mich nicht beschämt sein. Niemand, der auf dich wartet, wird sich schämen müssen. Ich bin eigentlich froh für dieses Zeugnis, was Gerhard vorhin gegeben hat. 6 Jahre und die Symptome. Weißt du, man sucht die Symptome. Wo sind die Symptome? Und was wir immer suchen, wo sind die Symptome? Nein, du sollst suchen, wo ist der Herr? Wo ist die Gesundheit? Wo ist das Leben? Und hier, niemand, der auf dich wartet, wird sich schämen müssen. Nein, nein, die werden immer gut rauskommen aus der Affäre. Psalm 22 noch dazu. Behüte meine Seele, errette mich. Lass mich nicht beschämt sein, denn ich habe in dir Zuflucht gesucht. Wenn du ehrlich in Gott Zuflucht gesucht hast, Herr, hilf mir, wirst du nicht zu Schanden werden. Du wirst zwar drunter und drüber gehen, wirst bis auf die letzte Minute, wirst du denken, Mensch, da muss ich und so weiter. Und so wie unsere Schwester erzählt hat, mit der Nase, sie suchen den Tumor, was ist passiert? Wer hat sie operiert? Wer hat sie behandelt? Und du warst vielleicht noch vor 5 Minuten todkrank und du kannst 5 Minuten später oder 4 Minuten später bist du kerngesund. Und es gibt keine Erklärung. Wir haben eine Heilung mal von Billy erlebt in Frankfurt-Oder. Die Frau kam mit Gips und Schrauben und Drahtgestell in den Gottesdienst und mit Gips in den Gottesdienst, sie humpelte rein. Und dann geht sie am nächsten Tag zum Arzt und sagt, sagen Sie mal, was ist mit Ihnen gewesen? Wo sind die ganzen Gestelle und Gestänge? Und wo sind die ganzen Schrauben? Hat den Gips abgemacht, geröntgt den Fuß und war nichts mehr zu finden. Entweder hat er Rost aufgefressen oder in Blut sich verwandelt. Welche Erklärung der Arzt? Dann weißt du, die Menschen kommen dann mit logischen Erklärungen. Ja, vielleicht haben wir falsches Foto gehabt, falsches Bild. Da denken die zweifeln an ihrem Verstand am Schluss. Weißt du, wenn Gott wirkt, fangen die Menschen an ihrem Verstand zu zweifeln. Und das ist gut so. Gott bringt sie alle zur Verzweiflung. Und zwar sie zweifeln und sagen, wieso? Du wirst nicht beschämt werden. Bruder, Schwester, gib dich nicht auf. Selbst wenn in der letzten Sekunde, noch bevor das Flugzeug die Erde beim Absturz, bevor das Flugzeug die Erde berührt, hol dich der Heiland heim. Was passiert, wenn ein Raubtier ein anderes Tier überfällt? Das Tier wird hypnotisiert, fühlt den Schmerz nicht mehr, ist eigentlich gar nicht mehr da. Und ergibt sich. Wenn es weiß, jetzt ist aus, ist vorbei, man ergibt sich. Das nur noch Fleisch und nur noch Knochen und nur noch Haut und so weiter. Die Seele ist ganz woanders. Deine Seele ist in Gott geborgen. Und der Tod und Teufel kann dich nicht holen. Behüte meine Seele, heißt es. Nicht meine Knochen und meine Gebeine und mein Fell und mein Kopf. Meine Seele, behüte meine Seele. Weißt du, Gott will Sicherheit bringen für deine Seele. Und wenn deine Seele in Sicherheit ist, die soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Im 1. Johannes oder im 3. Johannes heißt es so. Okay? Sprüche 18. Wenn Gott deine Festung ist, dann sprechen wir von Bewahrung. Nein, Sprüche 18, ja, Sprüche 18, Vers 10. Gott, der Herr, ist ein starker Turm. Wer ihm gehorcht, findet dort sichere Zuflucht. Wer ihm gehorcht, findet sichere Zuflucht. Dort gibt es Sicherheit, auch heute noch. Denn das ist ein solides Fundament. Wenn du Gott als deine Zufluchtsstätte betrachtest, du findest dort immer Zuflucht. Herr, was sollen wir tun? Wie soll es weitergehen? Welche Entscheidung sollen wir treffen? Wohin sollen wir hingehen? Und so weiter. Frag doch den Herrn. Und du gehorche dem Herrn. Es ist so wichtig, dass nicht nur sagen, ich glaube an Gott. Das macht der Teufel vielleicht 10-mal und 1000-mal besser wie du und ich. Aber du sollst dem Herrn gehorchen. Der Teufel gehorcht dem Herrn nicht. Also wenn du weißt, der Herr ist ein starker Turm, eine feste Burg, gehorch, was er dir sagt. Was er euch sagt, das tut. Wenn er sagt, hinlegen, dann leg dich hin. Wenn er sagt, steh auf, dann steh auf. Wenn er sagt, renn, dann renn. Wenn der Herr sagt, nein, mach gar nichts, dann tu gar nichts. Du sollst auf ihn hören. Wir müssen unsere Ohren spitzen und lernen zu hören, was er sagt. Wer ihm gehorcht. Um jetzt zu der Fluchtburg zu kommen, zu dieser Festung zu gelangen, du musst von einem Geheimdienst geleitet werden. Von dem Heiligen Geist, welcher der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Lass uns anfangen, hier mit dieser göttlichen Leitung zu leben. 2. Samuel 22, 2. Ich habe gesagt, ich werde euch eine ganze Menge Bibelverse heute sagen. Da heißt es, der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Also Gott wird bezeichnet, Fels, Burg und Retter. Brauchst du noch mehr? Also Fels, etwas Solides, Burg, etwas Gebautes und Rettung, die Lösung. Und du musst das verstehen, wieso und warum die Menschen damals so Gott als Zuflucht genommen haben. Der Tempel in Jerusalem war so eine Zufluchtsstätte. Es gab solche Zufluchtsorte in Israel. Also in jeder Stamm hatte, oder alle zwei Stämme hatten so einen Zufluchtsort. Wenn du jemanden falsch behandelt hast oder Fehler gemacht hast und der Rächer ist hinter dir her, und dann musst du nur den Zufluchtsort erreichen und der Rächer konnte dir nichts anhaben. Und der Tempel in Jerusalem war ein Zufluchtsort. Und Gott sagte bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem, den Salomo, diese Stätte habe ich mir erwählt. Wenn Leute Probleme haben, wenn Krieg ist, wenn Not ist, wenn Anfechtung ist, wenn irgendwas Furchtbares ist, dann geht ins Haus Gottes und bringt es dem Herrn. Und der Herr, der in das Verborgene sieht, wird es öffentlich vergelten. Und wir haben einen Fall gehabt, da ist dieser Hiskia, der kriegt dann so einen Liebesbrief und du kriegst vielleicht auch solche Liebesbriefe. Und sagt, guck mal, die Götter haben nicht geholfen, die haben nichts gestaucht und die haben nichts genützt und so weiter. Und der Gott Jehova, der ist auch nichts. Der kann auch nichts. Und da hat es diesen Brief genommen und hat ihn in den Tempel hingelegt und Gott kann lesen und schreiben. Glaub mir das. Und Gott hat diesen Brief gelesen und Gott kann diese Diagnose lesen, die der Arzt stellt. Gott versteht Lateinisch, glaub mir das. Und Gott versteht auch Griechisch. Und Gott versteht auch Hebräisch. Und vor Gott ist nichts verborgen. Und Gott hat es gelesen und dann ist der Engel des Herrn, dann hat Gott gesagt, oh, hör mal, Engel. Und hat er nicht irgendeinen Engel genommen, sondern einen der nächstbesten Engel. Und dieser Engel Gottes ist ausgezogen, nur ein einziger Engel. Stell mal vor, da wären 10 ausgegangen. Nur ein einziger Engel, und der hat in der Nacht 185 Assyrer erledigt. Die waren tot. Eine Pest oder was das auch immer gewesen sein mag, ausgebrochen, und die waren weg vom Fenster. Weißt du, wenn Gott dein Problem gelesen hat, und da hat gesagt, wenn ihr ein Problem habt, Kinder Gottes, wir sollten wissen, wenn wir ein Problem haben, lasst uns zusammenkommen und beten. Wenn wir Not haben, lasst uns zusammen beten. 2, 3, 1, schnapp dir. Bruder, kannst mit mir beten. Wir müssen an der Klagemauer, was passiert. Ich will in der Klagemauer sehen, ich will diese Monumente da, die Reste da vom alten Tempel sehen und meditiere so und denke so über die Klagemauer. Plötzlich schnappt mich so ein Jude und sagt, komm mit. Ich denke, naja, was willst du da von mir? Komm mit. Ich will anfangen zu beten, aber ich kann nicht beten, wir brauchen, müssen 10 Leute sein. Und uns fehlt noch einer. Komm mit und bete mit uns mit. Wenn du nicht weiter weißt, schnapp dir so einen Bruder, so eine Schwester, der gerade in der Versammlung steht und der anscheinend mit Gott verbunden ist und gerade betet. Komm, wir wollen beten, wir wollen zum Haus des Herrn gehen. Mein Haus soll ein Bethaus sein, hat der Herr gesagt. Und dann betest du. Weißt du, und ich ich kann ein bisschen Hebräisch lesen. Aber was er da gemurmelt hat, weiß ich gar nicht. Aber ich stand da und solange der gebetet hat, und dann habe ich jemand anders gefunden, habe gesagt, Sie können da mitbeten, ich muss ja weiter, ich will weiter mit meiner Gruppe. Da stellt jemand anders an den Pfosten. Aber 10 Mann, die Juden brauchen 10 Leute, weil es hat mit Abraham, wenn 10 Gerechte in der Stadt gewesen wären und so weiter, da ist diese Geschichte her. Und so weiter. Nein, in der Bibel heißt es, wo 2 oder 3 eins werden, worum sie bitten. Fang an zu beten. Und du wirst sehen, wie stark Gott dann ist. Plötzlich tritt er auf den Plan und plötzlich handelt. In meinem Haus. Im Tempel. Da findet Schutz, gerade wenn Verfolgung ist, was es auch immer ist. Psalm 91, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, also beide sitzen und bleiben, das ist also so, schon so sitzen, also du musst schon aussitzen. Du musst schon bleiben. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Also der sagt dem Herrn, der hält es dem Herrn vor, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott und so weiter, auf dem ich hoffe, das bist du, meine Zuversicht, meine Burg. Unter dem Schirm des Höchsten, Schatten des Allmächtigen, das ist, wo die Ratsuchenden hinfliehen, die nicht mehr weiter wissen, die Fragen haben. Und Menschen haben Fragen gehabt. Diese Hanna war im Tempel und betete und sagte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, guck mal, was mir die andere Frau alles antut. Und vielleicht hast du so Eheprobleme, was die andere Frau antut. Und dann gehst du zum Gericht und so weiter und willst dich scheiden lassen und sonst was. Nein, du solltest wie diese Hanna machen im Tempel und sagen, Gott, guck mal, wende meine Schande, nimm meine Schande weg von mir. Und dann hat sie den Samuel bekommen. Der Priester hat sie nicht verstanden. Vielleicht versteht dich der Pfarrer auch nicht und der Priester auch nicht und nicht aber der Papst versteht dich und so weiter. Aber der Herr versteht dich, Halleluja. Und sie hat, und deine Magd ist nicht besoffen, denn der Priester hat geglaubt, sie wäre betrunken dort. Nein, sie hat eine Not. Sie ist in Anfechtung, sie sucht Zuflucht. Und dann sagt der Priester, und du siehst die Worte des Priesters, Gott steht darüber, in einem Jahr wird Gott dein Gebet erhört, obwohl der Eli kein guter Priester war. Und ich habe den Leuten, ich manchmal auch den Leuten, wenn die sagen, ja, ich wohne so abseits, so weit weg von aller Gemeinde, ich habe keine biblische Gemeinde, dann sage ich den Leuten, geht um die nächste Kirche um die Ecke. Ihr müsst ja gar nicht weit gehen. Wort Gottes bleibt Wort Gottes. Egal, ob der Priester glaubt oder nicht glaubt, was er dort erzählt, Gott sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Und wenn du 100 Kilometer von Berlin weg wohnst oder noch, oder 150 oder 200 Kilometer, und du sagst, ich habe keine Gemeinde, du wohnst in Hinterdupfing, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen, dann geh in die Dorfkirche und sitz dort und horch dir 10, 20 Minuten lang an, was der Pfarrer erzählt. Und ich sag dir, Gott wird wirken. Gott wird wirken, denn er sagt, ich wache über mein Wort. Aber die meisten Leute suchen keine Zuflucht mehr zu der Kirche oder in die Kirche. Die gehen nicht mehr in den Tempel, die gehen nicht mehr in die Gemeinde und deshalb haben sie so viele Probleme. Fang an, Gott zu suchen. Wer unter dem Schirm des Höchsten ist, das ist so Kirchendach, Gemeindedach. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Wer Rat und Hilfe und Wegweisung von Gott sucht, aus dem Tempel. Und aus dem Tempel, vom Altar fließt ein Segenstrom. Glaubst nicht. Weißt du, du glaubst nur, dass Pfingstler und Charismatiker die wahren Gläubige sind. Nein, nein, Gottes Volk ist viel größer, aus allen Sprachen, allen Stämmen und so weiter. Natürlich ist es eine Gnade, wenn du eine lebendige Gemeinde hast um die Ecke. Aber viele haben das nicht. Und wenn Leute mir aus dem Bayerischen Wald schreiben und sagen, oh, wenn ich nur bei ihnen will, oder die Schwester aus Zwickau da und so weiter, wenn die, ach, wie gerne kommt sie, und sie kann aber nur 2-mal im Jahr hierher kommen. Gott bereitet uns einen Schirm, das ist der Geborgenheitsbereich. Meine Zuversicht und meine Burg und mein Gott, auf den ich hoffe. Das ist ein persönliches Bekenntnis. Meine Zuversicht, meine Burg und mein Gott. Das ist so persönliche Erfahrung von David, nicht die Erfahrung von seinen Eltern, seine ganz persönliche Erfahrung, nicht die Erfahrung eines Pastors oder Predigers oder Priesters, nein, seine Erfahrung. Und du musst selbst deine Erfahrung mit Gott machen und erfahren, dass Gott alles in der Hand hat. Er hält mein Leben in der Hand, meine Zuversicht, meine Burg, mein Fels, mein Heiler, mein Befreier. Gott ist meine Zuversicht, auf den ich hoffe. Warum? Wir lesen weiter, denn er errettet dich von Stricken des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. bin am Züricher See, jetzt gar nicht so lange her, und da waren so schöne Schwänchen, junge Schwäne, frisch geschlupft, so fett, so wunderbar weich. Und da war so ein kleiner junger Schwan, ich habe was gefüttert und er kam her. Und plötzlich sieht die Mutter, dass ich den Schwan rausziehen will oder fangen will. Hat die Mutter mich angegriffen, gefaucht. Und ich habe schnell diesen Jungen losgelassen. Ich sagte, nein, mit dir lege ich mich nicht an. Und hier, der Herr sieht, wenn irgendjemand eines seiner Gesalbten, seiner Gesegneten, so diesen weichflaumigen Burschen, weichflaumiges Mädchen berühren möchte. Und schon, die Flügel, weißt du, die werden aufgeblasen, da werden sie ganz groß. Hier, du findest Zuflucht. Und der Kleine ist gleich gerannt zu der Mutter. Die Mutter hat einen Schrei getan und er war weg. Der wollte nichts mehr von mir. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass ich nicht erschrecken muss vor der Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die in der Finsternis schleicht, vor der Seuche, die am Mittag das Verderben bringt. Gott ist eine starke Festung. In unseren Anfechtungen des Lebens, in ganz konkreten Situationen, die Stricke des Jägers. Wie viele Fallen sind dir in deinem Leben schon gestellt worden und das gar nicht mal gemerkt? Die Netze, die Menschen gesponnen haben, so Gerüchte, Verleumdungen, Verfluchungen, Angriffe jeder Art, in denen Menschen versucht haben, dich irgendwo was einzuwickeln, dir was zu verkaufen. Und Gott hat dich immer wieder so rausgeholt im letzten Moment. Dann klingelt das Telefon und sagt, tut mir leid, kann ich nicht, jetzt muss ich gerade hin. Und schon bist du bewahrt worden vor Schlimmerem. Zuflucht ist bei ihm. Zuflucht bei ihm haben und nehmen bedeutet deshalb, immer unter den Augen Gottes leben und wandeln. In der Beobachtung Gottes. Grauen der Nacht, Pfeile des Tages fliegen, Krankheiten, die im Finsternis schleicht, Verderben, die der Mittag am Mittag kommt. Das sind dämonische Gedanken oft, teuflische Gedanken in der damaligen Zeit. Der Mensch hat damals, was er nicht erklären konnte, alles dem Teufel zugeschrieben. Und es ist auch heute immer noch geblieben. Alles, was wir nicht erklären können, ist der Teufel schuld. Das ist dämonische. Natürlich, wir haben für vieles heute Erklärung, was sie damals nicht hatten. So, und alles, was du nicht erklären kannst, diese dämonischen Mächte, das kannst du dem Herrn überlassen. Er macht es wohl. Du musst dich nicht erschrecken, sagt dieser Psalm. Du hast Zuflucht bei Gott. Und da verstehe ich auch den Paulus, was er dann in Römer 8 sagt. Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur kann mich scheiden von der Liebe, die in Christus Jesus unserem Herrn ist. Nichts kann mich scheiden. Sicher in Jesu Armen. Unser Gott ist eine starke Festung. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Psalm 91 wieder zurück. Doch wir erleben genau das Gegenteil, oder nicht? Ich weiß nicht. Keine Plage, kein Übel wird sich deinem Hause nahen. Was passiert? Da geht's, du wirst wirklich schön geplagt und gerüttelt und geschüttelt. Und das Übel begegnet dir auf Schritt und Tritt. Wir müssen eines wissen, in der Gegenwart Gottes, spricht Psalm 81, in der Gegenwart Gottes, und das ist die Gewissheit des Glaubens, da kann dir kein Übel begegnen, in der Gegenwart Gottes. Wir müssen leider zugeben, wir sind heute noch nicht in der Festung. Wir sind zwar in Gott, wir sind auf dem Weg zur Festung, wir werden geleitet, hingeführt zur Festung, aber wir sind noch nicht in der Festung angekommen. Und wir müssen uns führen lassen bis zur Festung. Wir sind hier bedroht, von feindlichen Mächten umzingelt. Doch Gott ist mächtiger. Gottes Macht ist mächtiger als die Mächte dieser Welt. Und deshalb, Gott bringt die Seinen durch. Du darfst sicher sein, nichts kann mich scheinen vor dieser Liebe Gottes. Wir wissen, wir werden den Tempel erreichen. Und du musst sehen, jetzt so ein Flüchtling, der jetzt einen erschlagen hat und der Bluträcher hinter ihm her ist, der rennt um sein Leben und in jedem Geräusch denkt, oh, jetzt ist der Rächer hinter mir her. Bis er die Hörner des Altars erreicht hat, bis er in der Gegenwart Gottes gekommen ist, du bist gehetzt und gejagt und getrieben, bis du die Gegenwart Gottes erlebt hast. Und unterwegs kann der Rächer dich jederzeit erschlagen. Im Alten Testament nach dem Gesetz. Aber wenn du die Zufluchtsstätte erreicht hast, die Gott bestimmt hat als Zufluchtsstätte, da darf dich niemand mehr antasten. Und selbst wenn du mit einem Fuß über die Schwelle bist, zu dieser Zufluchtsstätte kann er dich nicht mehr berühren, denn du bist schon auf dem Boden Gottes. Aber solange du noch auf der Flucht bist, kann er dich noch einholen. Und deshalb renn um dein Leben. Zuflucht bei dem alten Gott zu finden. Bei dem bewährten Gott. Auch wenn du noch so bedrängt bist, und jetzt werde ich zu Psalm 91 weiterlesen, und von diesen Mächten umzingelt bist, bis dass ich ging ins Heiligtum, hat dieser Dichter gesagt. Bisher habe ich immer Probleme gehabt. Also diese Zweifel und ist alles richtig, bin ich richtig, sind die richtig, wer ist überhaupt noch richtig? Bis ich ging ins Heiligtum. Und dann im Psalm 91 weiter zurück, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Du bist gepanzert, bist von allen Seiten umgeben. Ich habe in Nottingham mal einen Gottesdienst gehalten und eine farbige schwarze Gemeinde war eingeladen. Damals gab es diese Rassenunruhen in Nottingham in England und die Brüder haben mich eingeladen und ich habe gesagt, ich werde bei euch predigen, egal auch wenn es jetzt Rassenunruhen gibt. Und gerade erst recht macht mir Spaß, dort zu predigen, weil es Rassenunruhen gibt und ich möchte ein Zeichen setzen, dass ein Weißer zu den Schwarzen geht und bei den Schwarzen predigt. Und ich ging hin und was ist da passiert? Dann flogen Tomaten und Eier und die Brüder haben mich beschützt, die Taschen gehalten, was sie da hatten und so weiter. Und die Eier sind nur geflogen und so bin ich reingeleitet worden in den Gottesdienst. Ich weiß, was es bedeutet hier. Verstehst du, es hageldick. Du bist auf dem Weg, deinen Brüdern zu dienen, bist auf dem Weg, deinen Brüdern zu ermutigen. Und während ich predige, fliegt ein Stein durchs Fenster rein. Aber die Geschwister lassen sich nicht aufhalten. Die singen, es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft. Verrückt. Wir haben weitergemacht und es war ein herrlicher Gottesdienst. Trotz der Anfechtungen und trotz den Anläufen und trotz den Rassenunruhen. Der Teufel ist ein Rassist. Der will nicht sehen, dass Kinder Gottes eine Familie sind. Dass sie sich einander verstehen, dass sie sich einen lieb haben, dass das füreinander sind. Und dann haben die mich erst rausgelassen nachher, als es dunkel war. Dann habe ich so einen Hut angezogen, Kragen hochgestellt und so bin ich rausgegangen aus dem Gottesdienst. Aber die haben mich beschützt. Und so will der Herr seinen Engeln befehlen, dass sie dich auf all deinen Wegen behüten, nicht nur jetzt nach Nottingham. Du bist auf dem Fluchtweg zur Festung und da bist du nicht allein. Geschwister, und es ist so wichtig, dass wir die Engeldienste auch beherzigen. Und die Engel sind wichtig, wichtiger als du denkst. Sind gute Geister, Engel sind gute Menschen, Engel sind gute Worte, Engel ist gute Musik. Ich sage, manche Leute wundern sich, warum geht es bei uns so schrecklich und so weiter. Du hörst lauter Kriegsmusik. Hip-Hop. Oder was weiß ich was. Musik, wo nur Krieg und Kampf und Blut und Tränen und so weiter. Nein, du solltest sanfte, beruhigende, tragende Musik hören. Und du wirst von Gott getragen. Aber wir peitschen uns manchmal auf. Selber auf und wir sind selber schuld. Und wir sollten weltliche Musik gar nicht hören. Das ist nichts für unsere Ohren. Musik ist eine Macht, und zwar eine dämonische Macht auf der einen Seite. Der Teufel hat die Musik missbraucht, und du siehst, der Teufel missbraucht Musik, denn er war der Engel der Anbetung. Und er versucht durch Musik dich einzuwickeln und dich schwach zu machen. Viele Christen sind nur schwach, weil sie falsche Musik hören. Und die merken es nicht einmal, checken es nicht einmal. Die hören Musik und dann werden sie krank. Du brauchst Musik, die dich entspannt. Lieber gar keine Musik als blöde Musik. Und ich sage das nur, gute Worte, gute Musik, gute Verheißungen. Das sind Engel, die dich umgeben. Engel sind Mächte und Musik ist eine Macht. Worte sind Mächte. Gute Gedanken sind Mächte. Gute Proklamationen sind Mächte. Das wird seine Engel befehlen. Hast du das, was Gott dir befohlen hat, auch beherzigt? Natürlich, den will ich nicht haben. Ich mache lieber die Musik. Nein, entscheide, was du willst. Du musst den Weg zur Fluchtburg finden. Der ganze Hofstaat Gottes wird dafür sorgen, dass du unbeschadet und sicher das Ziel erreichst. Also in deinen Lebenskämpfen bist du nicht allein, sondern Gott sagt, ich will dich tragen. Ich will bei dir sein. David sagt dann weiter, er liebt mich. Darum will ich ihn erretten. Also das ist verrückt. Er unterhält sich selber. Er liebt mich, darum wird er ihn erretten. Also spricht, als wenn der liebe Gott das reden würde. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihm zeigen mein Heil. Das ist der Glaube der Heiligen, die von den Zusagen Gottes leben, von diesem Zuspruch. Und Jesus hat in Matthäus 16 gesagt, Vers 13 bis 23, bis 20, meine Gemeinde werden die Pforten der Hölle nicht überwältigen. Also die Hölle wird schon los sein, Bruder, Schwester, mach dich darauf gefasst. Aber sie werden nicht überwältigen, denn er sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Gemeinde Jesu wächst unaufhaltsam. Die wahre Gemeinde Jesu kann niemand kontrollieren. Der Teufel möchte gerne, weil es eine unsichtbare Gemeinde ist. Wer zur Gemeinde gehört, das weiß ich nicht einmal. Das weiß niemand, das weiß nur der liebe Gott. Und Geschwister, und deshalb, ich sammle auch keine Mitglieder, weil was nützt es, wenn du bei mir eingetragen bist und im Himmel nicht eingetragen bist. Da kannst du dir dafür nichts kaufen. Du musst also im Himmel eingetragen werden. Im Buch des Lebens. Und das Buch des Lebens liegt nicht hier irgendwo in der Gemeinde oder in irgendeiner Kirche. Das Buch des Lebens ist im Himmel verwahrt, unter dem Altar. Und dort muss dein Name eingeschrieben sein. Und steht dein Name schon im Buch des Lebens? Und der Herr kennt die Seine. So, er liebt mich. Die Gemeinde wächst unaufhaltsam weiter. Niemand kann diese Gemeinde erreichen. Ist eine verborgene Gemeinde. Die wahre Gemeinde ist eine geistliche Gemeinde. Die ist nirgendwo registriert. Hat auch gar keinen Namen. Gemeinde Jesu Christi, Gemeinde Gottes, Gemeinde des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, hat gar keinen Namen. Und deshalb, was wir uns hier für den Raum entschieden haben, wir haben gesagt Gemeindezentrum. Wir wollen einfach Gemeindezentrum sein. Einfach die Kraft Gottes soll uns zusammenhalten und vom Herrn erfasst sein. Jesus sagt, ich will auf diesem Felsen meine Gemeinde bauen. 1. Petrus 2, Vers 4. Wir sind gekommen zu ihm, dem lebendigen Stein, den die Menschen als unbrauchbar weggeworfen haben. Aber Gott hat ihn als seinen wertvollsten Stein ausgesucht. Lasst euch deshalb als lebendige Steine dem Tempel Gottes einfügen, den der Geist Gottes baut. Die Gemeinde ist eine Festung, eine unsichtbare Festung. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Brüder und Schwestern sich im Geist kennen. Nicht vom Fleisch und Blut. Weißt du, es ist so schön, ach, Bruder Matthäus, du bist auch da. Nein, du musst jemanden kennen, der wirklich vom Geist Gottes hierher geführt ist. Vom Geist Gottes geleitet ist. Du sollst die Geistgeleitete kennen, die vom Geist geleitet sind. Und siehst du so einen Menschen mit dem Schild, das ist ein Heiliger. Und vielleicht denkst du gar nicht, dass er ein Heiliger ist, weil er noch so unvollkommen ist. Aber Gott kennt die Seinen, Gott kennt die Heiligen. Finde die Heiligen. Finde die Heiligen in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft, in deiner Straße. Die Gemeinde Jesu wächst weiter. Wir sind zusammengerufen. Jesus wandelt unter den sieben Gemeinden. Jesus ist in der Gemeinde zu finden. Das ist diese feste Burg heute. Nicht mehr der Tempel, sondern die Gemeinde. Und er sorgt, dass die Gemeinde funktioniert, so wie er damals sorgte, dass die Gemeinde funktioniert. Und er sieht genau die Schwachstellen, die sieben Samtscheiben, sagt die Schwachstellen, wo die Risse im Fundament sind. Und er sagt, hör mal, ich habe was gegen dich, Philadelphia. Ich habe was gegen dich, Ephesus. Ich habe was gegen dich, Smyrna. Ich habe was gegen dich, Pergamon. Und so weiter, ich weiß und so weiter, ich kenne alles, ich sehe alles. Und der Herr wandelt in der Gemeinde, denn die Festung braucht man für Kriegszeit, für Notzeit, für die letzte Stunde, für die letzten Tage. Da braucht man die Festung, dass wir Zuflucht finden. Und die Gemeinde in der Endzeit wird auswandern, entrückt werden, evakuiert werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir bereit sind und dabei sind bei dieser großen Auswanderung, wo die Gemeinde von Jerusalem nach Pela damals, aber heute anders auswandert. Und Gott sorgt, dass die Gemeinde eine Zuflucht hat. Und die Urgemeinde, bevor der Tempel unterging, bevor Jerusalem unterging, bevor das Judentum unterging, ist die Gemeinde ausgewandert, und zwar in Frieden. Die haben nichts Böses getan, sie sind einfach die Zeit, die Pause, die Ruhepause genutzt. Und Gott schenkt Ruhepausen zu Zeiten des Friedens, so wie wir jetzt gerade haben. Sieben fette Jahre, das haben wir gehabt. Und schenkt Frieden, und wir sollen die Zeit nutzen. Die Gelegenheiten, dass Gottesdienste stattfinden, Freitag, Samstag, Sonntag oder Mittwoch noch dazu, wir sollen die Zeit nutzen, wenn es irgendwie möglich ist, stark werden. Denn wer weiß, ob ich, wenn es nachher drauf ankommt, ob ich genug Munition habe, ob ich genug Kraft habe, ob ich genug Glauben habe und so weiter. Aber was ich weiß, das weiß ich. Was mein Computer gespeichert hat, das hat es gespeichert. Und das kann ich abrufen. Ach, hatte da nicht damals so und so gesagt, der Crash kommt, der Russe geht nach Israel, Gog und Magog, und die Perser und so weiter und die Libyer marschieren mit ihm mit. Hat er das nicht gesagt? Doch. Jetzt schreiben die Leute mir, Herr Matthäus, Sie haben vor diesem Crash schon geweissagt und so weiter. Kriege Briefe aus Rumänien. Die haben sogar in Rumänisch übersetzt, die Prophetie. Aus Rumänisch. Bitte schick mir in Deutsch. Ich würde auch meinen deutschen Nachbarn weitergeben. Weißt du, Gott hat mir gezeigt, dass dieser Crash kommt. Und er ist gekommen, er wird noch kommen, er wird noch viel dunkler und viel schlimmer werden. Aber wohl uns, wenn wir wissen, wir sind in der Zufluchtsburg, wir sind beim Herrn, Gott führt uns. Und Gott wird uns immer, immer mit dem Augenblick führen. Denk, der Herr ist meine Zuflucht. Psalm 94. Doch meine Burg ist der Herr, mein Gott ist ein mächtiger Fels, bei dem ich Zuflucht finde. Psalm 94, 22. David hat bei seinem Gott Unterschlupf gefunden. Deshalb konnte er auch so lustig singen und so fröhlich singen und so fröhlich sein. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. David bezeichnet seinen Gott immer als eine Burg, als eine sichere Verwahrung, als einen Platz, wo er sich geborgen und geschützt fühlte und wo er immer dank der Hilfe Gottes mit heiler Haut davon kam. Gerade im letzten Moment. Noch gerade bevor er die Falle zuschnappte, hat der Herr zugeschnappt. Just in time. Und ich möchte, dass du heute Morgen so ein bisschen nachdenkst. Denk doch mal nach, in wie viel Not hat dich der gnädige Gott schon errettet? In wie viel Gefahren, in wie viel Krisen, wie vielen Katastrophen bist du schon entronnen? Denk doch darüber nach. Du dürftest vielleicht heute gar nicht mehr erleben. Im letzten Moment passierte was. Wie vielen Ängsten bist du entronnen? Wie vielen Attacken und Anschlägen des Feindes bist du entronnen? Wie oft bist du dem Tod von der Schippe gesprungen? Wie oft? Du dürftest heute gar nicht mehr leben. Wie vielen Bösewichten bist du schon entronnen? Aus wie vielen Engpässen hat Gott dich rausgeführt? Du hast gedacht, jetzt hat es keinen Wert, jetzt bringt es nichts mehr, jetzt will ich nur noch sterben. Und dann kam irgendjemand, hat dich ermutigt und du lebst immer noch. Wir wollen uns zu schnell aufgeben, immer. Gib dich nicht so schnell auf. Bei Gott findest du Unterkunft, einen Wohnort, eine Zufluchtsstätte. Für David war Gott wie ein Schild, wie der Schild des Kriegers, der die Geschosse und die Schläge auffängt und sie abprallen, wie die Pestilenz nachts und die feurigen Pfeile und so weiter. Alles, was der Feind auf dich abschießt, das fängt der Herr ab. Du hörst nur das Knallen. Und du erschrickst natürlich. Du hast schon Angst vom Knallen. Weißt du, du musst lernen, nicht immer auf das Gehörte zu achten, sondern du weißt, ich bin hinter dem Herrn. Der Herr ist vor mir. Er ist mein Schild. Und bei ihm prallt alles ab. Bei ihm prallt alles ab. Gott ist unsere Festung. Du hörst nur Bumm. Du hörst nur das Donnern, aber den Blitz hast du nicht gesehen. Sondern wir hören so viel Krach und wir kriegen Angst, aber der Herr sagt, fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden, ich fange euch alles ab, bei mir, ich bin der Prellbock für dich, bin der Panzer für dich, da bist du bei mir sicher, Psalm 62,7, er ist mein Felsen, meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann, da sitzt du sicher, da hast du seine Lücke und du siehst da einen begrenzten Horizont. Du siehst nicht alles, du siehst nicht was, aber du bist sicher in diesem Panzer. Mit meinem Sohn habe ich die ganze Küste Dänemark runter, bis da abgewandert, diese ganzen Bunker aus der Hitlerszeit. Weißt du, und wir haben manchen Bunker, wir haben einfach zugebrochen und geguckt, guck mal, da konnten sie sicher sein. Aber der Feind kam von ganz woanders. Die haben gebaut vergeblich. Der Herr baut nicht vergeblich. Der Herr weiß ganz genau, wo der Feind kommt und deshalb hat er dich dort schon gleich in seine Burg eingesperrt. Gott ist unsere Stärke, er ist die höchste Instanz, die es gibt im Universum und du darfst dich an ihm halten. Er ist unsere Zuflucht, Psalm 46,2, und Stärke und eine Hilfe in großen Nöten, die uns getroffen haben. Das ist so für Kriegszeiten, dieser Psalm eigentlich. In großen Nöten, die uns getroffen haben. Und ich sage euch eines, Leute, wenn wir richtig an Gott glauben, wir können in großen Nöten gelassen sein. Die schönsten Lieder, oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Diese Lieder sind geschrieben worden, nicht auf dem Couch irgendwo im Schlafzimmer von irgendeinem Liedermacher, sondern diese Lieder sind geschrieben worden, wo das Haus bis auf die Fundamente niederbrannte. Stell mal vor, dein Haus brennt bis auf die Fundamente nieder. Und dann schreibst du, oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Und einen 1000-fachen Mund. Ich würde loben, 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 loben und nochmals loben meinen Gott. Hier. Er ist mein Schutz, mein Schild und so weiter. Für Nöten, die uns getroffen haben, Psalm 28,7, der Herr ist meine Stärke und mein Schild, auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Da habe ich gute Tabletten geschluckt. Und mir ist geholfen. Oh. Nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. David weiß, ich bin von Gott beschützt. Das ist mein schützender Fels. Könnt ihr noch ganze Psalmen lesen. Was es auch immer ist. Psalm 59,17. Ich will von deiner Macht singen. Jeden Morgen will ich vor Freude über meine Gnade jubeln. Denn du beschützt mich wie eine Burg, eine Zuflucht, wenn ich in Not bin. Manchmal bin ich nicht in Not, brauche ich das nicht, aber manchmal bin ich in Not. Gott ist mein Helfer, mein Verstärker. Der Name des Herrn, Sprüche 18,10, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gottesfürchtige flüchtet sich zu ihm und findet Schutz. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Die Namen, die sie Gott offenbart hat, Hebräer sagen El, ja, aber da gibt es noch viel mehr. El, der Starke, der Mächtige, steht besonders bei Hiob und in den Psalmen. Gott, der Starke, El. Denn Elohim, die höchste Gottheit, Jehova, der Existierende, Daseinende, Hebräer 1, Vers 12, du aber bist derselbe, der ewig Unveränderliche, deine Jahre werden nie vergehen. Gott, der Mächtige, oder was Gott sich Moses offenbarte, ich bin der, ich bin, und dann Shaddai, der Mächtige, Elion, der Höchste. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Und du sollst nur den Namen des Herrn zitieren. Jesus! Sei in Gefahr und wisse nicht mehr weiter und ruf Jesus. Und du stehst wieder auf die Füße und du kommst wieder hoch. Oder dann Adon und Adonai, Mehrzahl, Herr der Beschützer oder Herr und so weiter. Das Wort Ad immer, das steht für immer. Addieren, kommt bei uns, Ad. Das ist so wichtig, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Wer richtig das versteht, und deshalb die Erkenntnis des Namens des Herrn, das ist die größte Erkenntnis, die ein Mensch bekommen kann. In meinem Namen. Der Name Gottes ist eine Zuflucht. Höre mein Gebet, hilf mir schnell, Herr, ganz schnell, sofort. Lieber, das gestern schon helfen sollen. Hilf mir schnell, Herr. Bring mich in Sicherheit. Psalm 31,3. Wie in einer Burg auf einem hohen Berg, beschütze mich, o Herr. Vers 4. Ja, Herr, du tust es. Du bietest mir Schutz, du bist meine Burg. Du wirst mich führen und leiten, wie du versprochen hast. Und Gott hat dir viel versprochen. Ganz besonders in der Endzeit, in der du jetzt gerade lebst, du und ich und wir alle. Offenbarung 12, Vers 12, also eine Verheißung, 12, Gottes Wille. Wehe denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn. Der Teufel hat auf die Welt, auf die Gotteskinder einen großen Zorn. Der Teufel hat auf die Bibel einen Zorn, der Teufel hat auf Israel einen Zorn und der Teufel hat auf die Gemeinde einen Zorn. Und auf den Namen Jesus hat er auch eine Wut. Birg mich, Herr, in deinem Gezelt, Psalm 27. Birg, bitte, nicht mehr lange, der hat bald verspielt. Der hat bald verspielt, nicht mehr lange. Also ich freue mich auch deswegen. Im Psalm 27, Vers 5, du birgst mich heimlich in deinem Gezelt. Das ist dichterisch, poetisch natürlich. Du birgst mich heimlich, Gott. Gott birgt dich jetzt, heute und hier heimlich. Du wirst heimlich verborgen, heimlich beschützt im Gottes Gezelt. Du wirst heimlich verborgen und heimlich geschützt im Gottesgezelt. Wenn ich an die Siegfriedssage denke, weißt du, das Blut bedeckt den Siegfried. Und nur eine Stelle, die nicht bedeckt war, an der Stelle war er verwundbar. Eine Stelle, die nicht bedeckt war. Und deshalb, das Blut Jesu ist unser Schutz. Dieses heimliche Gezelt, diese heimliche Haut, ist das Blut Jesu Christi. Und alles, was mit diesem Blut markiert ist, ist geschützt. Alles, was mit diesem Blut markiert ist, das Blut Jesu schützt dich vor all den Krankheitsmächten, vor all den dämonischen Mächten, von all den trüben Geistern. Das Blut Jesu verschafft Überwindung. Offenbarung 12, Vers 11 vorher. Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Das ist dieser Schutz. Das ist dieser Panzer. Weißt du, es nützt nicht nur in der Festung zu sein, du musst auch in dem Panzer Gottes sein. Und dieser Panzer ist undurchdringbar. Der Panzer Gottes. Kinder Gottes haben einen Panzer und das ist das Blut Jesu Christi. Das Blut, und wir werden und wir müssen noch viel mehr die Kraft des Blutes Jesu entdecken. Es wäre ein Panzer, kommt kein Geschoss durch, verfängt sich alles. Wirst du ein bisschen gerumpelt und geschüttelt, aber das ist okay. Wir Kinder Gottes, wir werden angegriffen, sie haben überwunden durch das Lammes Blut, aber der Teufel kann dir nichts ausrichten, denn der Herr schützt dich. Alles, was das Blut Jesu bedeckt, bleibt geschützt. Alles, was das Blut Jesu nicht bedeckt, ist ungeschützt. Deine Familie musste mit dem Blut Jesu bedeckt werden. Dein Auto mit dem Blut Jesu bedeckt sein. Da können die Leute fahren so falsch, wie sie wollen. Und rasen so viel sie wollen. Wir müssen bedeckt sein. Weißt du, und wir brauchen die Deckung des Blutes Jesu. Jeder Schritt deines Lebens, jede Entscheidung muss bedeckt sein. Herr, bedecke es. Der Würgeengel, weißt du, der Würgeengel, was der Würgeengel ist? Ich habe euch gesagt, was der Würgeengel heute ist. Heute gibt es keine Würgeengel in dieser Form mehr. Aber die Engländer sagen sorry, also Sorgen, worry, würgen. Sorgen wollen dich erwürgen, dich aufhängen. Und deshalb, die ganzen Sorgen des Alltags, die wollen dich fertig machen. Worry, das ist der Würgeengel. Und der Herr will dich von dein Leben, dein Brot, das du isst, muss unter dem Schutz Gottes gestellt werden. Vielleicht ist es vergiftet. Du weißt es nicht. Es wird sogar noch kommen. Der Würgeengel. Es muss dir alles von oben gegeben werden. Es muss dir alles geschenkt sein vom Vater. Dann ist es in guten Händen und wunderbar bist du bedient. Eine feste Burg ist unser Gott. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hier getroffen hat. Es geht also Vorbereitung auf den 30-jährigen Krieg zu. Gott ist eine feste Burg. Egal was da kommt. Psalm 46, Vers 11. Und wenn du in dieser Burg, in dieser Festung geborgen bist, wenn du weißt, ich plus Gott in diesem Panzer Gottes sitzt, in diesem Fort, in dieser Festung, dann heißt es, sei stille. Und du solltest stille sein, wenn du weißt, ich bin in Gott geborgen. Du solltest singen und dich freuen und gelassen sein, durchatmen, ruhen und dich entspannen. Ich bin geborgen, sei still, Psalm 46, Vers 11. Oder lass ab und erkenn, dass ich Gott bin. Lass ab, lass die Sorgen ab, lass die Krankheit ab, lass die Not ab, lass die Ängste ab, lass das alles ab. Ablassen. Weißt du, wir halten so fest und verbrennen uns die Finger dabei. Gott gibt uns Schutz. Gott ist in ihrer Mitte, heißt es, und sie werden nicht wanken. Gott ist in der Mitte der Gemeinde, Gott ist im Tempel damals. Er ist es selbst, Gott. Es sind nicht die festen Mauern, die Jerusalem schützen, sondern Gott ist es, der Jerusalem schützt. Also wenn ich hier die Psalmen lese. Gott ist er, die Stadt bewahrt und durchbringt. Die Gegenwart Gottes. Verzage nicht und gib dich nicht auf. In 2. Chroniker 15, Vers 4 heißt es, in ihrer Bedrängnis, und wenn du Bedrängnis hast, und wenn wir manchmal Bedrängnis haben, sollten wir auch tun, in ihrer Bedrängnis kehrten sie um zu dem Herrn, dem Gott Israels, und sie suchten ihn, und er ließ sich von ihnen finden. Gott ist eine Festung, Gott ist eine feste Burg. Wenn wir ihn anfangen zu suchen, wir werden ihn finden. Oh, das ist es doch. Gott will nicht nur eine Notbremse sein und Nothelfer sein, nein, Gott will mein Heil sein. Siehe, Gott ist mein Heil, geht es dann weiter im Wort Gottes. Nur Gott, durch Gott werden wir heil. Nur durch Gott wird alles heil in unserer Umgebung. Also nicht nur ein Nothelfer. 2. Mose 15, Vers 2. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Denn das ist mein Gott. Ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott. Ich will ihn ehren. Also Gott hat in der Vergangenheit geholfen. Gott hat damals geholfen. Gott hat mich damals durchgetragen. Und wer schon einmal sich gut bewährt hat, auf den man sich einmal schon verlassen hat, kann man zweites und drittes Mal auch verlassen. Und wenn du schon einmal ein Wunder Gottes erlebt hast in deinem Leben, dann kannst du ihm auch das zweite Wunder zutrauen, auch die Fortsetzung. Meine Stärke, Psalm 2. Mose 15, 2. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, denn er ist mir zur Rettung geworden. Jesaja 51, 12. Ich bin es, der euch tröstet, sagt der Herr. Wer bist du, dass du dich vor den Menschen fürchtest, der dahin stirbt? Und vor den Menschenkind, das wie Gras vergeht. Fürchte dich nicht. Schau auf mich, meine Macht ist größer, sagt der Herr. Größe liegt nicht im Starksein, wenn du jetzt irgendwo so Muskel, so einen Herkules siehst. Goliath, wie stark war der? Wie riesig hat er ausgesehen? Wie gebildet war der? Wie geübt und wie trainiert und durchtrainiert war er? Dieser Muskelprotz. Und dann kommt so ein junger, kleiner David mit einer Steinschleuder und erledigt den Kerl mit links. Die Stärke liegt im rechten Gebrauch der Kraft. Ein kleiner, schwacher Schalter, ein kleiner Knopf, ein Wort vom Herrn und schon die Dinge sind anders. ein Knopfdruck und alles steht still. Ein kleiner Marder in der Schaltzentrale von den Banken, ein kleiner Marder legt einen ganzen Rechner lahm. Für Tausende von Banken und Kassenschalter und so weiter. Ein kleiner Marder. Das haben wir in der Geschichte gelernt, was ein kleiner, doofer Marder kann. Ein kleiner Marder kann die Allmacht Gottes beweisen. An der richtigen Stelle, im richtigen Augenblick. Und Gott ist es, der die kleinen Marder benutzt. Ich sage euch eines, Gott wird in der Endzeit die kleinen Marder benutzen, um den Teufel lahm zu legen. Den kleinen Marder. Und er hat genug Marder, glaubt mir das? Genug geschmeißen, genug Ungeziefer. Du hast eine kleine Kraft, du bist so ein kleiner Marder. Du hast eine kleine Kraft. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Der richtige Gebrauch des Namens Jesu hat eine große Wirkung. So wie ein Marder ist das. Und plötzlich wird die Krankheit im Keim erstickt. Und plötzlich wird das Problem gelöst. Auf eine ganz raffinierte Art und Weise. So hättest du es nie gedacht. Ein kleiner Marder. Du bist fest in der Festung Gottes verbunkert. Eingebunkert. Eingeschlossen. Und da kommt niemand durch. Ich war in der Wolfschanze in Ostpreußen, wo der Hitler sich so einen sicheren Bunker gebaut hat. Den Bunker konnte man von außen nicht sprengen, konnte es machen, was du wolltest, der konnte nur von innen her gesprengt werden. Und bis heute können sie Teile nicht sprengen. Der Bunker kann nicht von außen gesprengt werden, da können sie noch so viele Bomben runterrasseln lassen. Die haben damals gebaut für 1000 Jahre. Und ich war dort und ich habe gedacht, man, guck mal an. Und der Führer, der uns begleitete, ein Bruder, Pfingstprediger, der hat gesagt, guck mal, und so ist es nur von innen. Der Feind kann dich nur von innen fertig machen. Der Feind kann dich nur von innen angreifen. Von außen hin bist du sicher in Jesu Armen. Wir sind erlöst. Und jetzt geht es gegen deinen inneren Marder, der dich lahmlegen möchte. Den inneren Marder, den findest du raus. Also jetzt ist der Marder sowohl so rüber als auch so rüber. Wie steht die Verbindung in deinem Leben? Oder hat schon der Marder irgendwas lahmgelegt? Gott ist mein Heil. Gott ist meine Festung. Und glaub nicht, dass der Herr dir nicht helfen kann, diese Festungen einzunehmen, die noch da ist. Und du sagst, ich komme da nicht hin. Gott wird dir einen Weg zeigen. David wollte Jerusalem einnehmen. Und weißt du, was der Teufel versucht? Er versucht, Jerusalem so lang zu kontrollieren, wie es nur geht. Deshalb auch heute, die ganze Problematik mit den Juden, bis heute, Tel Aviv ist die Hauptstadt, nicht Jerusalem. Bis heute. Die Hauptstadt gibt der Teufel nicht her. Entweder teilen wir es so, der Herr sagt, ich teile mit niemand. Ich bin ein eifersüchtiger Gott und ich gebe meine Ehre niemand anders. So ist egal, was die Leute denken, was die Amerikaner denken, was die Russen denken, was die Chinesen denken, was Frau Merkel denkt, spielt keine Rolle. Jerusalem ist meine Stadt, mein Fußschemel, wo Gott sich seine Füße abputzt. Das ist Jerusalem. Versteht ihr, was Jerusalem ist wirklich? Und so weiter. Und Jerusalem, das ganze Land gehörte den Israeliten, aber Jerusalem zur Zeit Davids gehörte den Jebusitern. Und die gucken runter, ach die armen Israelis da, die bringen ihr Gemüse wieder her und ihre und so weiter und die wollen wieder mal Geld machen und so weiter. Die konnten Geschäfte machen, die konnten alles machen, aber Jebusiter beherrschten die Stadt, die Festung. Und der David sagt, das gibt's nicht. Die Stadt gehört dem Herrn. Und dann haben die Jebusiter gesagt, weißt du David, Lahme und Blinde. Was hat David gesagt? Lahme und Blinde werden die Stadt einnehmen. Und dann hat er einen Schacht und Joab hat dann natürlich, das ist ein guter Kriegsherr gemacht, hat es eingenommen, die Stadt, und über einen Schacht ist er da reingestiegen. Finde den Schacht und nimm die Stadt ein. Und die Feinde sollen nicht über dich triumphieren. Jerusalem ist ein Bild für Anbetung, für eine geistliche Haltung. Und wer die Hauptstadt eines Landes hat, der hat das Land. Und Israeliten haben das Israel nicht, weil sie die Hauptstadt nicht haben. Teilweise können Bürgermeister stellen und alles und so weiter, aber die haben nicht die Hauptstadt. Derjenige und diejenigen, die die Hauptstadt haben, die haben das Land. Ich muss vorstellen, Moskau wäre in Feindeshand. Oder Washington wäre in Feindeshand. Wer die Hauptstadt hat. Und der Herr sagt, ich will deine Hauptstadt sein. Ich will dein Zentrum sein. Ich will deine Mitte sein. Ich will deine Zuflucht sein. Und du sollst dich nicht fürchten. Und Gott sagt, ich will deine Festung sein. Oder hat schon der Marder was gemacht an der Festung? Was lahmgelegt? Weißt du, diese Verbindung, da muss nur ein Kabel durchgebissen werden. Und alles ist lahm. Weißt du, nur eine Verbindung zur Zentrale. Wie steht deine Verbindung zur Zentrale? Zu Gott? Bist du nur religiös? Hat der Marder durchgebissen schon. Bist du nur kirchlich? Hat der Marder schon durchgebissen. Bist du nur so theoretisch? Hat der Marder schon durchgebissen. Du musst in Geist und in der Wahrheit sein. Dann fließt es. Und zwar Plus und Minus, Geist und Wahrheit. Nur ein Strang ist nicht ausreichend. Und der Feind versucht nicht alles lahmzulegen, nur einen Strang. Das reicht schon. Kommt nichts mehr zurück. Es kommt zwar alles hin, aber nicht alles zurück. Eine feste Burg ist unser Gott. Lass uns dieses Lied singen. Wir wollen jetzt ins Gebet gehen und wir wollen dieses Lied singen. Eine feste Burg ist unser Gott. Und einfach uns Gedanken machen. Gott will meine Burg sein. Bei dir finde ich Zuflucht. Egal wie groß die Not ist, die mich getroffen hat. Und ich sage euch, Geschwister, uns werden verschiedene Nöte noch treffen. Also wir sind nicht gefeit all diese Nöten. Aber durch das alles bringt uns der lebendige Gott durch. Halleluja. Durch diese Nöte treffen. Also uns wird manches nicht erspart bleiben, aber wir können es ganz anders verkraften. Wir können es ganz anders verarbeiten. Wir können es ganz anders lösen. Ach, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Du wirst mich mal nicht mehr haben, ich werde dich nicht mehr haben und so weiter. Wir werden uns einander vielleicht nicht mehr haben, aber wir sehen uns alle im Himmel bei Jesus. Halleluja. Und wir sind geborgen in Gott. Geborgen in Gott. Cornelius, wo steckst denn du? Kannst du dieses Lied spielen? Eine feste Burg ist unser Gott. Eine Notwehr. Ein Schild, ein Schirm. Eine Wehr. Weißt du, ich bin mit meiner Familie gar nicht so lange Zeit in Burghausen gewesen. Das ist eine Burg, die 1000 Jahre nicht eingenommen wurde. Und ich mag solche Burgen, die nicht eingenommen werden. Ich mag Christen, die nicht eingenommen werden. Die niemand einnehmen kann, die fest in Gott sind. Die sich nicht manipulieren lassen. Die sich nicht bewegen lassen von jedem Wind der Lehre, die stehen, ich weiß, mein Gott, ich kenne meinen Gott, ich habe meinen Gott schon so oft erlebt, ich habe so viel Wunder mit meinem Gott erlebt und ich vertraue ihm. Haben wir dieses Lied? Eine feste Burg, Halleluja. Weißt du, ich habe schon in verschiedenen Versionen das gesungen, Peter, ich weiß nicht, in welcher Version du das Lied spielen wirst. Nein. Aus dem Pfingstjubel, ja. Annemarie, du kannst singen, eine feste Burg ist unser Gott, du singst uns kräftig. Und kann noch jemand singen, der singt auch mit. Komm mit. Wir brauchen ein paar Vorsätze. Wer, kannst du das Lied? Komm und sing mit. Sing mit der Schwester mit. Ich gebe euch ein Mikrofon. Singt doch. Singt kräftig mit. Die, die es kennen, du siehst, Leute, wir sollten unsere Kirchenlieder wieder mal lernen. Da drüben gibt es auch noch ein Mikrofon. Weißt du, wir singen immer amerikanische Lieder und Chorusse und die sind manchmal sehr arm und nur Verse, Strophen. Wir sollten mal diese Lieder singen, die was bedeutet haben. Großer Gott, wir loben dich. Wir sind verarmt. Leute, merkt ihr nicht, wie wir verarmt sind? Nur diese amerikanischen Chorusse, sie waren gut und wunderbar und so weiter. Und jetzt entsteht schon, in den letzten 10 Jahren gab es keine neue Chorusse. Wir sollen wieder neu diese Lieder lernen. Eine feste Burg ist unser Gott. Und wir nehmen gleichzeitig unser Missionsopfer. Und zwar dieses Opfer geht ganz besonders für ein Projekt in Nigerien. Wir haben das andere bezahlt in Indien, jetzt geht es in Nigerien. Und da geht es um einen Rechner, Computer, den die Schwester dort benutzen kann. Die macht meine ganzen englischen Übersetzungen. Und du glaubst nicht, wenn ich so eine Botschaft, wo Gott mir gibt, verschicke, da sind 20.000 Leute, wo diese lesen, sind gesegnet. Könnten wir auf unsere Homepage gehen und mal lesen, wie Leute dankbar sind, wie sie gesegnet worden sind. Und wir haben jetzt einen Computer dort gekauft, das passt, für 750 Euro. Und wir nehmen das auch, bis wir das voll haben, wir wollen das finanzieren. Und es dient dort zur Übersetzung der Predigten, was du hier hörst, oder der Botschaften, dass es dort weiterwirkt. So, kräftig singen, alle Register ziehen.